Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Hallo.
Und Patrick Linke.
Frohes Neues.
Ja, frohes Neues.
Ja.
Geht das noch? Naja.
Ja, das geht bis Ende Januar,
sag
ich immer.
Okay.
So schön. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie du aussiehst.
Ja, so.
So. Jetzt sieht man sich mal wieder.
Ja.
Jetzt können wir uns wieder anfassen.
Ups.
Oh, Brumm. Oh, es brummt.
Es brummt. Das Mikrofon
brummt. Brumm. Ist ja Brumm.
So.
Regie, wir haben ja ein Brummen. Jetzt ist weg.
Jetzt ist weg.
Toll.
Toll, wird das Kabel.
Das ist gut für die ASMR-Freunde unter uns.
Ja,
die haben
genau.
Jetzt mal ein bisschen Brummen gehabt.
Genau.
Brumm, brumm, brumm.
So. So, hast du schöne Sachen gekocht, Patrick?
Ich habe wahnsinnig viel gekocht, ja.
Ja, okay.
Ja. Weil Essen gehen ist teuer. Aber jetzt das ja nicht mehr, jetzt ist ja die Mehrwertsteuer gesenkt.
Ja, stimmt.
Ja,
das wird ja jetzt richtig reinhauen.
So, genau. Ich glaube, dass da nichts beim Konsumenten ankommt.
Nein, aber warum auch?
So, es wird, weil der Mindestlohn ist ja gestiegen,
genau.
Die Mehrwertsteuer gesenkt.
Und das ist die Leute, die anderen Leute, die über den Mindestlohn sind, die wollen dann ja auch mehr haben.
Ja.
Wenn die Spülkraft genauso viel verdient wie der Koch, dann will der Koch mehr haben.
Wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen, also ich achte dann doch auch aufs Geld mittlerweile.
Ist das so?
Ja, im Sinne von, ich hinterfrage, muss das sein, will ich das?
Ja?
Möchte ich das?
Okay.
Ich habe mit sehr vielen Freunden gesprochen, gerade an Silvester.
Ja.
Da sind ja viele Menschen unterwegs, lassen sich verwöhnen oder feiern diesen Tag. Ich bin jetzt nicht so der große Feierer an Silvester, aber es gibt Menschen, die feiern das.
Ich habe Videomaterial zugeschickt bekommen.
Echt?
Das
von Silvester?
Das? Nein. Ja, war das nicht Silvester?
Nein, das war nicht Silvester.
Okay.
Nee, Silvester, dieses Jahr war ich zu Hause.
Ach so, okay.
Kartoffelsalat und Wienerle.
Ah, okay.
Also ganz entspannt. Und um 10 Uhr war ich eigentlich schon am Einpennen und dann wurde ich kurz geweckt. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen, die auch genauso gedacht haben wie ich, die das Silvestermenü, wo sie waren, natürlich haben sie das vorher gewusst, was die bezahlen, sind nicht doof, aber das dann hinterher hinterfragt haben, ob das noch sein muss, ob das noch gerechtfertigt ist und ob das auch das Ganze wert war, wo man dann da war. Also das geht ja los. Ich kenne, also manche haben 180 Euro bezahlt oder 150 oder 80 Euro war das. Dann wiederum haben andere 250 bezahlt.
Hm.
Und dann kenne ich aber auch welche, da war bei 1000 Euro noch nicht Schluss.
Okay.
Pro Person.
Ja gut.
Ohne Getränke. Das ist...
dann war es hoffentlich lecker.
Ja, und das habe ich auch gesagt. War es denn... Ach, na ja.
Ach so, okay.
Ne? Jetzt erwartet man ja vielleicht, wenn man so viel Geld ausgibt, dass man sprichwörtlich auch, dass es so schmeckt, wie wenn ein Engelchen einem auf die Zunge gepinkelt hätte.
Ja, allerdings.
Aber das ist ja oft mitnichten der Fall.
Hm, das ist dann blöd.
Das ist dann blöd.
Das ist blöd.
Wie war das denn bei dir?
Ich habe Silvester nichts gemacht. Ne?
Ach.
Also, ja. Ne? Ich habe gekocht. Also ich habe auch nichts gemacht.
Ja, ich habe auch gekocht.
Ja, ja.
Kartoffelsalat und Wienerle.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe Silvester. Das ist
aber geht es dir nicht ähnlich, dass du sowas hinterfragst auch manchmal? Dass du sagst, war es das jetzt?
Ist
es
aber so richtig teuer essen gehen tue ich ja sowieso sehr selten. Ne? Also wo man...
Naja, aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn wir in unsere... Brasserie gehen hier in Köln.
Ja gut, da reden wir aber nicht von vierstellig, sondern
Nee, vierstellig nicht, aber dreistellig ist das.
Ja, ist die Qualität aber in Ordnung. Ich finde dann, wenn Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung ist, wenn du siehst, die Produkte sind super, die sind hochwertig, der Service ist gut, die wollen alle Geld verdienen. Das ist völlig in Ordnung.
Mhm.
Das ist in Ordnung.
Das
mir geht es immer, diese Schnitzel für 30 Euro, das geht mir schon immer so ein bisschen auf den Geist. Natürlich machst du einfach selbst. Ein Schnitzel kostet viel Geld vom Kalb und das Herstellen ist aufwendig und du musst, wenn du es seriös machst, hast du eine Menge Butter, die musst du regelmäßig austauschen und das kostet einfach Geld.
Ja.
So.
Koch lieber selber.
So.
Das machen wir auch.
Ja.
Denn wir sind ja leidenschaftliche Hobbyköche.
Das stimmt.
Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler.
Mhm.
Der andere ist definitiv der bessere Koch.
Natürlich.
Wir stellen euch in jeder Folge, auch dieses Jahr, zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. In welcher Rolle auch immer.
Ja.
Heute ist bei uns ein ganz besonderer Gast, der war schon mal da.
Ja, also insofern Status eines Stammgastes quasi,
so,
Alexander Herrmann war zu Besuch bei uns.
Das ist so.
Na?
Toll.
Und hat lustige Sachen zu erzählen.
Ja, sehr lustige Sachen.
Ja.
Da kommen wir gleich zu.
Genau.
Also erstmal habe ich etwas mit dabei.
Ja, du hast ein Buch dabei. Ne?
Das ist so.
Check 1.
Ich habe ein Buch heute dabei, das du hast mir zu verstehen gegeben oder hast gesagt, warum stellst du das Buch denn vor? Das ist ja jetzt langsam jetzt mal gut hier. Silvester ist vorbei und da gibt keine Party mehr. Na so, das waren so deine Worte? Ja. Also so ähnlich. Ja, so ich kann deine Stimme nicht nachmachen, sonst
wäre
ich.
Hast
ja,
du doch, war verdammt
nah dran. Ich bin ja nicht
Jörg
Knör. Ich bin nicht Jörg Knör.
War verdammt nah dran.
Oder?
Ja, täuschend.
Ja.
Also das, was Sie gerade gehört haben, meine Damen und Herren, war nicht ich. Ja, genau so. Genau so spreche
ich. So, aber ich habe mich dennoch durchgesetzt, weil dieses Buch nämlich einfach cool ist. Und einfach auch mal ein neuer Ansatz. So. Insofern habe ich schon mal gewonnen, ein Stück weit.
Ja, natürlich.
So. Es kommt von, ich stelle ein Buch vor, von Frankie Unsworth. Und das nennt sich Last Minute Dinner Party. Mhm. Jetzt wissen die Menschen noch da draußen, jetzt, ja.
Endlich ein Partybuch.
Endlich ein Partybuch, wo die ganzen Partys Weihnachten und Silvester ja vorbei
im
sind.
Dry January und
so, endlich mal Party. Ja. Machst du Dry January?
Nein.
Nein.
Aber ich trinke sowieso sehr wenig Alkohol, insofern ist das kein großer Unterschied, ob ich jetzt gerade einen drei Monate.
Machst du Veganuary, also vegan? Auch nicht.
Nein.
Okay. Gut.
Nein, mache ich auch nicht.
Dann ist das so. Der Untertitel des Buches ist übrigens Entspannt genießen mit Freunden und Familie.
Mhm.
Und das ist, habe ich jetzt einen Gluckser gehabt?
Ja.
Und genau darum geht es in diesem Buch. Und das ist das Eigentliche in diesem Buch. Also gar nicht Last Minute Dinner Party, sondern entspannt genießen mit Freunden und so. So, ich sage auch jetzt warum. Ja. Also, es sind hierin wahnsinnig viele Rezepte. Wie viel genau, ich habe sie nicht gezählt. Aber die man ganz entspannt und ohne großen Aufwand vorbereiten und kochen kann. Gut. Also einfach Essenseinladung an die Freunde raus oder an Bekannte aussprechen und ab in die Küche und es geht ratzifatzi.
Und zum selber Essen ist das nichts.
Wie zum selber essen?
Ja, selber.
Ja, du isst doch mit. Du kochst ja nicht nur für die Gäste.
Ja, aber es ist aber
dann
nur für Gäste,
du,
ja?
Kochst du für die Gäste und gehst dann weg ins Restaurant?
Nein, nee, ob das Buch, die Rezepte, die drin sind, nur für Gäste sind oder kann ich da auch mir selber was draus kochen?
Naja, ich hatte
ohne
jetzt...
Ohne Gäste. Ich bin
jetzt
allein und einsam. Kann ich was aus diesem Buch kochen oder ist das dann nichts?
Moment, ich guck mal kurz. Ja,
okay,
ja, kannst
sehr
du.
Gut, sehr gut. Sehr
ich habe ja auch nur für zwei gekocht.
Ups,
was machst du denn jetzt?
Oh.
Reißt du die Hütte ab?
Ja.
Also, während du die Hütte abreißt oder deine eigene private Party hier veranstaltest. So, um es gleich mal zu sagen, ja, dieses Buch beinhaltet wahnsinnig viele Fertigprodukte aus Dose und Glas.
Klingt spannend, ja?
Naja, also es geht, na Moment, also Kichererbsen aus der Dose oder aus dem Glas oder was ich jetzt hier auch in einem Rezept hatte, ist geräucherte Paprika in Öl eingelegt vom Italiener. Das ist jetzt nicht so das Schlimmste.
Okay, ja.
Das ist das Konzept, ja? Und das hat mich eigentlich schon ein bisschen abgeholt. Weil nicht nur einfach was zusammengekloppt wird, es wird auch gut und abwechslungsreich gekocht.
Mhm, gut.
Jetzt bei Fertigprodukten, ja, bei Fischstäbchen, daraus macht sie Fisch, die nennt sich dann Fischtacos. Da war ich dann raus und habe gesagt, naja, komm.
Ist das aber eine Sie?
So.
Okay.
Dazu gleich
das
mehr. Das ist ein guter Punkt. Was ist Frankie Unsworth? Ne? Das kommt
Frankie
gleich
ist eine
zu.
Sie.
Ist eine Sie.
Okay,
verstehe. Das hast du mir natürlich den Schluss ein bisschen verhagelt.
Versaut. Okay.
Nein, alles gut. Es ist eine Sie. Komme ich gleich zu.
Ja.
Also, Beispiele. Derer gibt es wahnsinnig viele, was ich gerade gesagt habe. Ich habe zum Beispiel gemacht ein Dal, also Linsengericht, mit Kokosmilch, Tomaten und Spinat. Reich an Gewürzen und Aromaten, also nicht einfach nur zusammenkloppen, sondern echt viel Gewürze und sowas. Und dann ist das am Ende im Ofen gegart, fertig auf den Tisch, die Gäste können kommen, alle mit dem Teller, zack, Hammer. Oder Hähnchen Cacciatore. Auch hier schnell mal 4 Hähnchenkeulen anbraten. Wenn man mehr Gäste hat, dann machst du halt 6. Also das, ne, musst für jeden ist so eine gedacht. Die Zutaten alle in die Pfanne, ab in den Ofen, zack, hammerlecker. Oder auch etwas aufwendiger, Lasagne Bianca mit Artischocken und Spinat.
Mhm.
Eine offene Lasagne, also mit Nudelblättern,
ja,
also vorgegabelte Lasagneblätter. Und immer wieder, was ich großartig finde bei den Rezepten, gute Tipps. Bei der Lasagne vor allem wichtig, das schreibt sie, das Gericht nicht für eine große Gruppe zubereiten. Also wenn man jetzt so ganz viele Gäste hat, sollte man das nicht machen, weil es ist etwas frickelig, die Zusammenstellung.
Okay.
Zubereitung ist einfach. Ich habe davon auch ein Video gemacht, das findet man bei Social Media, also bei unserer bei Insta-Seite und so, koche ich das tatsächlich. Das ist auch total easy, aber am Ende das Finalisieren, also das Füllen dieser einzelnen Dings, das ist tatsächlich ein bisschen frickelig und wenn dann 6, 8 Leute einen heißen Teller wollen, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann ist der eine schon fertig und so weiter. Aber das finde ich zauberhaft. Solche Tipps muss man ja, ne, dass man das schon mal weiß. Und so weiter und so fort. Also ich habe selten mal wieder so viele Gerichte aus einem Kochbuch gekocht.
Ach was.
Muss ich auch sagen, also bei Stemberg war das auch so.
Ja, okay.
Also es gibt nicht so viele Bücher, wo man sagt, oh, das lege ich mir mal weg. Ne?
Mhm.
Weil, ich sagte auch warum, so Bücher, wenn Gäste kommen, man ist so ein bisschen, wenn viele Gäste kommen, was das Erste, was einem einfällt, ist Gulasch, Chili con Carne und so das, ne? Oder?
Ja. Ist das, wo ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen einem Buch für Gäste und einem Buch für dich zu Hause?
Ach, ich denke, dass das hier viel so auf Masse ist. Also viel Gericht.
Okay.
Und in den anderen, also wenn wir das jetzt einfach, weil ich gerade Stemberg gesagt habe, wenn wir das mit Stemberg vergleichen, das sind Tellergerichte, wo ich jetzt jeden Teller einzeln anrichte, so. Ne?
Da wird es auch viel anstrengend.
Das wird anstrengend. Ja. Also das hat sie natürlich auch. Ja. Also wenn wir jetzt, komme ich gleich zu, sie gibt das so ab mit Fingerfood und so, dann sind das auch einzelne Dinger. Aber eigentlich geht's mehr so auf Masse, dass du sagst so, ne, du kriegst schnell viele Menschen.
Satt.
Ja, auch das. Gut. Also, eingeteilt ist das Buch in Getränke und Knabbereien, gefolgt von Vorspeisen. Also Getränke muss ich jetzt nicht aufzählen, das ist Margaritas und Tralala. Also Vorspeisen. Kleine Feta-Päckchen mit Tomaten-Kapernsalat. Also da siehst du schon, da sind so mehrere Sachen, so die stellst du hin und fertig. Knusprige Gyoza, die Gyozas sind fertig. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass man das fertig kaufen kann. Du bist doch immer beim Japaner und Chinesen.
Ich kaufe keine.
Ne? Aber ach, das gibt es.
TK-Ware,
das wusste ich nicht, habe ich wirklich nicht gewusst, aber die gibt es wohl fertig. Es gibt Gemüse-Gyozas, die nimmt sie hier und dann macht sie Rotkohl, also pikanten mit Rotkohl und pikantem Thai-Dressing. Toll, also das Dressing super. Oder Burrata mit roter Beete und Dukka, das war mein Favorit. Das kann man auch alles vorbereiten, ne? Rote Beete und dann machst du überall den Klops drauf, ein bisschen Dukka, super. Dann gleich noch ein Wort zu den Fotos, das ist am Anfang ja wichtig. Ja. Ich finde diese Fotos Hammer. Also die machen Bock, das Foodstyling.
Dann lass mich da mal reinschauen.
Bitte, schau mal rein. Das Foodstyling hat Frankie Unsworth übernommen und die Fotos selbst kommen von der Engländerin Lisa Linder.
Okay.
Und am Ende, nach dem, was ich so gekocht habe, sieht es auf dem Teller oder in der Pfanne auch genau so aus wie auf den Fotos.
Ach, hast du anrichten gelernt,
echt
oder
gut
was?
Gemacht. Ich habe diesen Kommentar jetzt gerade, den habe ich jetzt wirklich überhört. Wirklich, wenn das jetzt in diesem Jahr so weitergeht. Also,
na, ich frage ja nur.
Dann geht es weiter. Ich habe das gar nicht mitbekommen jetzt. Ich habe nur kurz gestockt, aber ich übergehe das.
Gut.
Hast du anrichten? Muss das erstmal schlucken. So. Dann geht es weiter mit in 20 Minuten fertig. Ja. Das erklärt sich von selber. Mhm. Das sind schnelle. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe hier kaum Gerichte entdeckt oder gesehen, die länger als eine Stunde.
Okay.
Also das, Und das zahlt wieder ein auf den Untertitel Entspannt genießen mit Freunden und Familie.
Gut.
So. Also Linsenpfanne mit Ei und Röstschalotten beispielsweise in 20 Minuten. Das geht auch schnell. Dann kommen Nudelgerichte. Das nennt sich auch Nudeln. Schnelle Köttbulla. Mit Bandnudeln. In Schweden gibt es die Dinger mit?
Preiselbeeren? Was meinst du?
Kartoffelpüree und Sahnesoße.
Ah, okay, das meine ich.
War schon lange nicht mehr bei diesem großen Möbelhaus. Sie macht das hier aber mit einer sehr leckeren Senfcreme und roter Beete. Das ist sehr köstlich.
Gut.
Und auch hier wieder der liebe Hinweis, wie so viele andere Hinweise, das Gemüse, rote Beete, kann man ersetzen durch anderes Gemüse. Und die Fleischbällchen und Soße können bis zu 3 Tage im Voraus gemacht werden und getrennt im Kühlschrank gelagert werden, etc. pp.
Gut.
Weil man will ja nicht die ganze Zeit in der Küche stehen, wenn die Gäste kommen. Kannst mir folgen.
Ja.
Vom Blech und aus dem Topf erklärt sich dann von selbst. Das ist dann sowas wie Safran-Erbsen-Risotto aus dem Ofen, Kürbis-Salbei-Tart mit Gorgonzola oder eben auch, was ich schon hatte, Dal mit Kokos und so weiter. Auch da wieder ein Tipp, Dal lässt sich gut wegfrieren. Und noch besser schmeckt es mit einer Kokoswürzmischung. Dann hat sie nur so ein kleines Rezept, 4 Esslöffel Kokosraspel rösten, bisschen Chili und Salz dazu und das noch so als Topping. Auch nicht schlecht gedacht. Etwas schicker geht es dann weiter, so heißt das auch. Jetzt kann man dann mal für die Gäste auf dicke Hose machen. Also glasierte Entenkeulen mit Pflaumen und Chicorée, Tomaten-Tortlets mit knusprigen Salbei. Oder auch ein sehr köstliches Fischcurry mit Kurkuma und Kokosmilch. Auch ratzifatzi zu machen.
Sehr schön.
Es folgen, wie in fast jedem Kochbuch, Desserts, Cheesecake-Töpfchen, Grapefruit-Crepe oder Eton Mess. Ist ja klar, also Eton Mess kennt ja jeder, dieses Himbeerzeugs mit.
Kommt sie aus England oder was?
Ja.
Okay.
Ich komme noch zu Frankie.
Ja, okay.
Also hier bei den Desserts muss ich sagen, das ist das einzige Kapitel, das mich nicht so abgeholt hat. Also diese Cheesecake-Töpfchen, die habe ich gemacht, weil ich tatsächlich gestern habe gedacht, oh, das hört sich gut an. Das kannst du fast nicht essen. Also das ist mega mächtig. Das ist nur Frischkäse, Sahne, Butter und Karamell.
Klingt gut.
Nee, das ist, und Kekse, das ist so, einfach, da fehlt's. Ne? Das ist wirklich, du hast einen Mund voll und denkst so, oh Gott, kann ich das schlucken? Kekse als Dessert, also Chocolate Cookies finde ich auch, also jeder kriegt so einen Keks. Und das Schokoladenkonfekt, das sie macht, ist so wie unser kalter Hund damals, ne? Viel Fett und Schokolade, das ist jetzt auch nicht so der Knaller. Aber egal, dazu finden sich oberhalb, das finde ich dann wiederum schön, der Rezepte noch kleine Symbole, ob das Gericht jetzt vegan ist oder ohne Nüsse, vegetarisch, ohne Milchprodukte, glutenfrei. Also auch daran wurde gedacht.
Okay.
Mich hat dieses Buch komplett abgeholt.
Offensichtlich.
So ist's. Ja. Und am Schluss bleibt aber noch eine Frage.
Ja, wer ist eigentlich
Frankie Unsworth?
Ja.
So. Das ist, genau das habe ich mich auch gefragt. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Ich kann dir sagen, es ist eine Frau, wie wir schon herausgefunden haben. Die muss man googeln. Dann findet sich eine gut aussehende Engländerin, ihres Zeichens Foodstylistin und Kochbuchautorin, Rezeptentwicklerin und so weiter und so fort. Im Buch hier findet sich aber von ihr nichts.
Okay.
Also in diesem Buch steht nichts über Frankie Unsworth, was ich sehr, sehr schade finde.
Okay.
Weil das Buch, also das wäre wert, die Autorin wenigstens mal zu erwähnen, also nicht nur einen Namen drauf zu schreiben.
Ja, okay.
Allerdings, ganz am Schluss auf dem Buch Rücken steht dann Frankie Unsworth, Kochbuchautorin, bla. Wenn es darum geht, effektiv einzukaufen, Vorräte griffbereit, bla, bli, blub, dann ist sie die Richtige.
Das war's.
Mehr ist es nicht.
Dann ist es die Richtige.
Schade, sie wäre mehr wert gewesen, finde ich. Aber egal, der ZS Verlag hat hier ein, wie ich finde, sehr gutes Buch herausgebracht. Es kostet 30 Euro, hat 208 Seiten und es ist ein cooles Buch. Und einfach mal andere Rezepte, wenn man Gäste hat oder wenn man für zwei auch kocht. Es gibt sehr viele Rezepte, die auch nur für zwei sind.
Okay.
Also das kann man einfach so machen.
Steht ja auch drunter für Gäste und Familie.
So ist's.
Ja.
Und Familie am liebsten in Öl an der Wand. Nein, das würde zu weit führen.
Ja.
So, also, wir vergeben Kochpots.
Ja, von 0 bis 10.
Das ist so. Und ich gebe diesem Buch 8,5.
Ach, schau an.
Ich habe von dir gelernt, es fehlt natürlich etwas sehr Essentielles.
Das Leseband etwa?
So, allein dafür ziehen wir dieses Jahr gnadenlos.
Ja, mindestens 5 Punkte.
So, ja gut. Nein, aber ich kann das Buch wirklich jedem ans Herz legen. Es ist, hat mich sehr abgeholt. Und wer ein paar tolle Gerichte habe ich gekocht. Bei Social Media findet man das bei uns auf Kochbuchcheck, Insta, Facebook, Tiki, Toki, Tak. Da wird gekocht.
Ja, sehr gut.
So, also jetzt nicht gleich alles auf einmal.
Nee, sondern peu à peu.
Vielleicht fangen wir mit Dahl an und hören mit der Nudel auf oder wie auch immer. Wir schauen.
So ist's. Und ich habe ja jetzt auch ein Buch dabei.
Das ist zauberhaft.
Ne?
Check 2.
Alexander Herrmann. Ne? Ich lieb's, habe ich dabei.
Ja.
Und es geht hier nicht, um Sterneküche, sondern eigentlich, das ist ein Buch, das eigentlich da ansetzt, wo viele ambitionierte Hobbyköche hinwollen, nämlich richtig gut gemachte, moderne Gasthausküche, sage ich mal, teilweise mit Tiefgang. Also, Ich lieb's von Alexander Herrmann, erschienen im DK Verlag, verspricht hier 120 Lieblingsrezepte aus 30 Jahren Kochkarriere, komplett überarbeitet und neu interpretiert. So, das klingt auf dem Papier erstmal nach einem sehr persönlichen Best-of. Im Prinzip ist es das auch, mit eben allen Stärken und Schwächen, die so ein Konzept mit sich bringt.
Das heißt, es hat es schon alles gegeben von ihm.
Genau.
Ah ja.
Alexander Herrmann ist jetzt kein Unbekannter, 2-Sterne-Koch aus dem fränkischen Wirsberg, Gastgeber im Posthotel Alexander Herrmann mit dem Restaurant Aura. Dazu seit Jahrzehnten regelmäßig im Fernsehen präsent.
Mhm.
Er weiß also sehr genau.
Er kennt sich mit Löffelgerichten ganz gut aus.
Ja, genau, das zum Beispiel auch. Mhm. Und er weiß sehr genau, wie man Menschen fürs Kochen begeistert.
Mhm.
So, was steckt drin? Wie neu ist das eigentlich? Rund 2/3 der Rezepte, ich habe es tatsächlich nach kontrolliert, stammen aus dem großartigen Geschmacksgeheimnisse von 2016.
Das kann man natürlich nur wissen, wenn man sich für Kochbücher interessiert auch.
Das kann man auch so wissen. Ja. Es war damals ein Buch, sehr erfolgreich, wurde damals auch mit vielen Preisen ausgezeichnet.
Ich habe dieses Buch zum Beispiel nicht.
Okay, das ist
schade.
Das ist schade. Mhm. Ja. Kannst du,
aber ich kann mir sicher sein, dass du es hast.
Ja, es war auch seinerzeit einer meiner Lieblingsbücher.
Guck.
Komme ich hier später nochmal zu. Das war auch seinerzeit. Das war seinerzeit voraus damals, ne? So heißt es richtig. Ne? Es gab damals schon Ceviche und Tatars und sehr moderne Salate und Gemüsegerichte mit sehr klarer Aromatik. Das ist alles immer noch auf der Höhe der Zeit. Ne? Das ist war damals sehr, sehr früh, war er da am Start. Sehr gut. Der Verlag verspricht hier vollständig überarbeitet und neu interpretiert. Das ist jetzt in der Realität, bedeutet das, ist vor allem optisch neu inszeniert, mit leicht angepassten Arbeitsanweisungen und vor allen Dingen neuen Titeln. Inhaltlich bleiben die Rezepte, zumindest die ich so gegengecheckt habe, alle größtenteils die alten. Wer jetzt Geschmacksgeheimnisse jetzt schon im Regal hat, sollte sich da prüfen, ob sich für ihn dieses Buch zusätzlich tatsächlich lohnt. Für wen ist das jetzt? Das ist also ein richtiges Einsteigerbuch ist Ich lieb's nicht. Zielgruppe sind schon eher ambitioniertere Hobbyköche, die sich ernsthaft mit so Technik und Geschmack mal auseinandersetzen wollen. Die Rezepte verlangen schon ein bisschen Konzentration. Die du gesehen hast, fandst du alle ein bisschen einfach, ne?
Ich fand die ich gesehen habe, ein bisschen sehr einfach.
Ja, aber die sind dann sehr produktbasiert, ne? Die sind dann sehr... Naja, du hast die Artischocken durchgeblättert und fandst die
Artischocken. Naja, alle Artischockenrezepte sind ein bisschen sehr rudimentär.
Ja, also aber du musst erstmal.
Geschmacklich sehr einfach.
Ja, also, aber das ist ja. Nee, ist sehr produktorientiert, ne? Eine Artischocke ist ein cooles Produkt.
Das ist so.
Ja,
und das ja ist, aber um die in Butter um die anzubraten, brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Rezept. Also ich nicht.
Nee, aber so. Da sind ja auch ein paar Aromaten dabei.
Ja,
ne?
Ja, aber das nicht alleine. Ich habe ein paar Rezepte gesehen, wo ich sage, ja, ist einfach, schreibt er auch dazu. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ja, das ist eine durchaus nachvollziehbare Ansage. Ich finde aber beispielsweise Schokoladenmousse nur mit Sahne aufgezogen jetzt nicht so.
Ja, das ist ja das Besondere, dass nur aus zwei Komponenten ist die Schokoladenmousse.
Habe ich doch gerade gesagt.
Ja, aber ja. Das ist ja das Besondere daran, dass es tatsächlich nur zwei Komponenten sind.
Ja.
Naja, es ist keine Hochleistungsakrobatik.
Nein.
Das sind das sind alles klare, gut nachvollziehbare Anleitungen. Was ich wirklich super finde, sind hier seine Hacks. Die fand ich auch damals gut. Einfach mal Pilze ohne Öl anbraten. Dann fangen die nicht an, so zu kochen und matschig zu werden zum Beispiel. Entwickeln eigentlich besser Röstaromen. Was er auch zum Beispiel macht, ist Hühnerbrust und Fischfilet mit der Hautseite in einer kalten Pfanne aufsetzen, da wird die Haut extrem knusprig, das ist auch super. Die Salatsoßen macht ihr alle mit ein bisschen Xanthan-Lösung, werden die dickflüssig gemacht und so. Das sind alles so Tipps und Kniffe, die wirklich gut sind und einen Unterschied machen. Muss
aufpassen mit Xanthan, immer nur Messerspitze, ne?
Ja, also er macht ja eine Lösung, eine Xanthan-Lösung, da ist dann einfacher zu dosieren. Okay. Ne? Dann kann dann direkt mal ein paar Teelöffel rein, ohne dass das sofort... Und Xanthan klingt ja immer so wie Chemiebaukasten, haben ja viele so, vielleicht schreckt ihr das ab, aber es ist fermentierter, also Maiszucker, Maisstärke ist das. Ne?
Nichts Schlimmes.
Nee, nichts Schlimmes. Es wird auch so ganz normal verstoffwechselt wie Zucker. Und
da habe ich jetzt letztens gehört, ist Erythrit viel schlimmer, ne?
Dieser Zucker,
haben Sie gerade eine neue Forschung raus, dass man da die Finger von lassen sollte.
Okay, ja. Macht den Darmflora
irgendwie kaputt. Macht das was kaputt. Ja.
Also Xanthan klingt furchtbar.
Das ist so.
Ist aber überhaupt kein Problem. So, wie alltagstauglich ist das? Das ist jetzt dann schon vielleicht ein bisschen mehr anders als Alltagsküche hier drin. Viele Gerichte sind... Ich sag mal, eher schlank gedacht. Also bei vielen ist das Hauptprodukt ist das Rezept. Es fehlt dabei Also jetzt zum Beispiel gibt es geflammter Lachs, Sesamöl und Avocado-Wasabi-Creme. Da ist einfach nur der Lachs im Zentrum. Mhm. Und es gibt keine Beilagen dazu oder Gemüsebeilagen, Sättigungsbeilagen, sowas. Das muss man selber entscheiden, sich selber ausdenken. Das ist jetzt nicht unbedingt, sehe ich nicht als Fehler, das ist eher Konzept. Da traut dann der Autor Alexander Herrmann seinen Leser zu, eigenständig zu denken und die Gerichte zu verenden und dazu zu machen, was ihnen gerade genehm ist.
Koch dir eine Kartoffel.
Genau, zum Beispiel. Ne? Für Fortgeschrittene ist das eher inspirierend, wenn es überhaupt auffällt. Ich glaube, mir beim Geschmacksgeheimnis ist mir das gar nicht aufgefallen, dass es gefehlt hat. Für Anfänger mag das vielleicht frustrierend sein. Das ist jetzt aber nicht die unkomplizierte, schnelle Küche, sondern das ist jetzt halt so einzelne Zutaten, viele Gerichte, da muss man selber mal sich was ausdenken zu. Die Gestaltung, optisch bewegt sich das, ich lieb's, auf dem Niveau, das man vom DK-Verlag so kennt. Das ist klare, helle Fotografie, das ist alles sauber gesetzt und die Gerichte sind schön inszeniert, Bildsprache ist stringent, kein überladenes Styling. Es gibt keine sinnlosen Utensilien und Krümmel und genau. keine Food-Deko, die vom Teller ablenkt. Die Gerichte wurden, hatte ich ja eingangs schon kurz erwähnt, größtenteils neu fotografiert. Es gibt hier so Step-by-Step-Anleitungen, die sind auch aus Geschmacksgeheimnis übernommen. Ne? Da wurde ein Foto ein bisschen gedreht, nachbearbeitet, aber das ist auch übernommen. Und zwei Desserts sind auch aus dem alten Buch übernommen. Aber im Großen und Ganzen wurde das neu fotografiert. Wie gesagt, Styling angenehm reduziert, modern und wunderbar. Layout ist auch klar, gut lesbar, übersichtlich gegliedert. Das ist kleiner Schwachpunkt ist allerdings fehlendes Rezeptregister. Bei einem Buch mit 120 Rezepten ist das manchmal vielleicht ein bisschen störend. Es gibt nur ein Zutatenregister, wobei dann auch nicht alle Zutaten dabei sind. Es gibt zum Beispiel dieses mit Egerling, was war das noch? Eigentlich sind das ja Champignons. Da finden wir unter E nichts wie Egerlinge und C nichts wie Champignons. So, aber so ist's. Muss man ein bisschen blättern und sich merken.
Kann ich das so?
Ja. Die Zutaten, die Herrmann so benutzt, die sind eigentlich für mehr oder weniger ambitionierte Hobbyküche. Ist das alles realistisch? Das kriegt man in einem guten Supermarkt. Kriegt man das alles? Vielleicht muss man mal zum Metzger, zum Fischhändler, zum Markt. Das sollte man aber alles bekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel für RTL.8 haben wir Rosenkohl, Walnuss und Zitronenschmand gekocht. Ne? Ja. Das ist ja auch, das klingt ja auch erstmal unspektakulär. Das wirkt aber beim Kochen dann doch relativ durchdacht.
Ich fand das großartig.
Und der Kontrast so nussige Tiefe und die Säure von Zitronenschmand und der Rosenkohl, das war schon eine coole Kombination.
Absolut.
Ne? Ja.
Also es war ein Gericht. Das war lecker. War richtig lecker. Und das war auch mal, wenn man sagt, so kein Fleisch.
Genau. Man war satt danach. Ne?
Die Nüsse, die hauen ja schon rein. Genau. Ne?
Ich habe auch gemacht Zander mit Salbei und Speckmayo. Auch hier ein schöner Hack, denn der macht relativ viele selbstgemachte Mayonnaise, gerade für Fisch. Und was er immer macht, ist das Öl vorher aromatisieren. Und hier backt er zum Beispiel Bacon in dem Öl aus. Ne? So, dann lässt man dann natürlich erkalten und macht aus diesem Öl hinter die Mayo. Das ist eine tolle Sache. Tolles Twist. Gusto. Genau, super Twist. Das macht er auch mal mit Kräuterstängeln oder mit Tomatenwürfeln oder so. Das ist auch eine tolle Sache.
Ja, ich mag diese Hacks.
Ja, genau. Das ist voll davon.
Ich habe nämlich jetzt auch Herrn Heck noch entdeckt bei Stromberg in seinem Kochbuch für dieses Schnittlauchöl.
Ja, und wie geht dieser Hack?
Also in der Großküche oder in der Sterneküche würde man dafür dieses sündhaft teure Häckselgerät nehmen, das du auch im Speicher stehen hast.
Aus Wuppertal.
Aber er sagt, das geht natürlich auch alles ohne. Das heißt, man nimmt einen Becher, nimmt 400 Milliliter Traubenkernöl, da rein haut man 200 Gramm kleingeschnittenen Schnittlauch. Und 50 Gramm Spinat, DK-Ware. Ja,
fürs Grün.
Genau. Und püriert das auf.
Ja.
Wenn man das gemacht hat, kommt das in einen Topf. Man erhitzt das Öl 1-2 Minuten lang. lässt das Ding. Und
nicht zu heiß, ne?
Das wird gar nicht so heiß.
80 Grad oder so?
Ja, aber das soll schon blubbern.
Okay.
So. Dann lässt man das erkalten und dann kommt das in eine Spritztüte rein. Kennst du diese Plastikdinger, die kann man ja kaufen, wenn das ein bisschen kälter ist? Da kommt das in eine Spritztülle rein, die wird zugemacht und dann hängt man das einfach irgendwo hin.
Ich hab dann sammelt sich unten das Wasser und
dann
unten
sammelt sich so
das kennen
nämlich.
Wir Hausfrauen noch alles.
So und dann sammelt sich unten das Wasser, dann machst du unten einen kleinen Schnips rein und dann läufst du das Wasser erstmal ab und dann machst du zu, dann tust es in deine Tülle rein und schon hast du ein Schnittlauchöl.
Ohne Wasser.
Ohne Wasser. Mhm. Und das hält sich 3-4 Wochen, sagt er, im Kühlschrank. Ich meine, das Zeug ist natürlich völlig geschmacksneutral. Das
ja,
ist
das so?
Das ist so, ja, ein bisschen.
Na. Also schon. Die Kräuteröle, die ich mit meinem Häcksler aus Wuppertal habe, die haben schon Geschmack.
Gut. Was ich feiere, ist, dass man als Koch sich da herablässt und sagt, hör mal, Kinders, es geht in der Küche auch anders. Mhm. Ja? Man braucht keinen 1.500 € Häcksler aus Wuppertal.
Ja.
Der kostet übrigens mehr als 1.500 €.
Ich habe keine Ahnung, was der kostet. Ich habe den gebraucht.
Aber am Ende, kann der auch noch mal. Am Ende kann der auch nur häckseln.
Ich habe ein altes Modell. Die
kocht
kriegt
der Kaffee?
Man, die gibt es richtig günstig gebraucht, weil es gibt eine Menge Leute, die müssen immer das neueste Gerät haben.
Ach so.
Und die verkaufen die alten dann.
Ach, verrückt.
Und ich habe den wirklich günstig gebraucht und das ist wunderbar.
Er ist so hässlich, es passt nicht in meine Küche.
Ja. Natürlich.
So, also natürlich. Das nur zum Thema Hack. Ich finde sowas immer ganz großartig. Und das mit den Mayonnaisen von Hermann ist auch super.
Ja. Was habe ich noch gemacht? Kichererbsenpüree habe ich gemacht mit Egerlingen und Chili-Aprikosen. Das ist gerade, wo ich sagte, Egerlinge, die findet man nicht in den Zutaten. Mhm. Egerlinge sind Champignons. So. War auch sehr lecker. Diese Chili-Aprikosen sind halbtrockene, so Soft-Aprikosen. Die werden angebraten mit Chili zusammen. Das ist das sind so nette Ideen einfach. Ne? Orientalisches Huhn habe ich gemacht, mit Aprikose und süß-saurer Salsa. Auch wunderbar. Für wen ist ich lieb's ein Muss? Wer kann es stehen lassen?
Das hast also du schon alle, gesagt.
Ja,
wenn man das eine Buch hat, braucht man
es. Genau, wenn man noch kein Buch von Alexander Hermann hat und sich für die Aromatik und seine Geschmackswelt interessiert, ist das ein hervorragender Einstieg. Man bekommt hier so seine stärksten Rezepte in einem Band. Praxisnahe Hacks, klare, konzentrierte Alexander Hermann Handschrift, ist wunderbar. Wer jetzt Geschmacksgeheimnisse oder gar alle Bücher oder so von ihm hat im Regal, wird hier wenig wirklich Neues finden. Überarbeitung beschränkt sich, hatte ich ja schon gesagt, eigentlich mehr auf optische und formale Aspekte. Aber das ist jetzt qualitativ nicht unbedingt ein Nachteil, macht aber den Kauf zu einer Frage der Sammlung statt der Notwendigkeit.
Ja.
Superfans werden es trotzdem kaufen müssen.
Superfans haben ja Superfans haben ja auch das rosane Buch gekauft, sicher von ihm.
Ja, Aura dieses, und Anima.
Wer das gekauft hat und daraus gekocht hat, schickt uns bitte Fotos von den Gerichten, wie ihr es gemacht habt.
Ja,
also, oder ladet
dann
uns ein.
Dann schicken wir Fotos, wie wir es gemacht haben.
Genau. Ja, aber das wäre doch toll. Also das wäre doch eine Challenge.
Ja.
Zeigt uns mal, was ihr aus diesem Buch so gekocht habt.
Das ist schon
habt.
Krass. Das ist ein tolles Buch. Gestalterisch hervorragend.
Ja.
Also aber ich könnte, zu Hause,
wenn ich die Buddha-Form hätte, um die Butter reinzuquetschen, dann könnte ich wenigstens ein Gericht machen.
Ja,
dann könnte ich Butter als Buddha quetschen.
Ja.
Das würde ich hinbekommen.
Also, um das aufzuklären, es gibt die Butter.
Moles.
In
Holland kannst du das bestellen.
In eine Buddha-Form gepresst.
Ja.
Ne?
Kannst du alles in Holland bestellen.
Was, die Buddha-Form?
Nein, die Formen.
Ach so.
Die Moles und
ja,
so,
okay.
Oder diese ganzen Dinger.
Ja, das stimmt. Also, unterm Strich ist das alles ein sehr gelungener, charmanter, persönlicher Querschnitt durch Hermanns Küche. Das ist alles technisch präzise und geschmacklich ist das tief und stilistisch klar. Das ist kein Buch, was jetzt laut schreit, aber eins, das leise, aber bestimmt zeigt, wie ernst jemand Kochen nimmt, ohne den Spaß dran zu verlieren. Das sind alles großartige, zeitlose Rezepte, mein Lieber.
Mhm. Ich fand den letzten Satz sehr bezaubernd.
Eine moderne Interpretation von Gasthausküche.
Toll.
Wertvolle Küchenhacks.
Mhm.
Eine Bildsprache, die Essen ernst nimmt.
Mhm.
Statt es irgendwie in Deko zu ertränken.
Das ist eine Lobpreisung gerade.
Ja.
Mhm.
Ja.
Finde ich schön.
Ich gebe auch diesem Buch 8,5 Punkte von 10 Kochpots, Entschuldigung, keine Punkte. Sehr empfehlenswert.
Schön. Die
ambitionierte Hobbyköche.
Ja.
Ja. Ja, dann. Also für alle, die noch keinen Hermann im Regal haben.
Ja. Und für alle, die eine Party feiern wollen.
Oder Last-Minute-Dinner-Party. Ja, oder ein Add-on für eingefleischte Fans. So, und wir haben uns mit Alexander unterhalten.
Das ist absolut richtig.
Und sollen wir da mal reinhorchen?
Ich bitte drum.
Das Interview.
Ah, herzlich willkommen, Alexander. Sehr schön, dass du wieder da bist bei uns.
Ich freue mich sehr.
Nach drei Jahren oder ist das drei Jahre her? Ja, du warst relativ am Anfang dabei. Ne? Mhm. Und ja, wie schön.
Und zwischenzeitlich haben wir ja auch versucht, über Amina, Anima, über diesen...
Aber dann Anima, Wälzer. Ja, genau.
Ja, das machen wir gleich noch vielleicht. Machen wir gleich mal. Das würde mich auch noch interessieren.
Ja.
Und vor allen Dingen jetzt nach Aura und Anima und Söder kocht, jetzt Ich lieb's, unterschiedlicher können ja Buchprojekte kaum sein, oder?
Ja, also wenn man die letzten Jahre natürlich anschaut und ich fange ein Stück weit früher an, also... Das Söder-Kochbuch, was ja nicht richtig ein Kochbuch war, es war ja eigentlich ein kleines Heftle. Das ist ja so ein...
Ja, ja. Der Sammler wieder.
Jetzt pass auf. Der Zusammenhang ist ja ein ganz anderer. Ich habe ja mit der bayerischen Polizei ein Buchprojekt gemacht, das heißt Heldenküche. Mhm. Weil ich damals mir gedacht habe, alle Prominenten weisen darauf hin, für was man spenden soll, denen geht's schlecht hier oder was auch immer. Und ich wollte das rumdrehen und wollte es positiv machen und wollte einfach mal sagen, schaut's mal her, was die zum Beispiel für uns alle machen. Ne? Mhm. Und gerade die Polizei, weil ich durch die BEPO, Bayerische Bereitschaftspolizei, habe ich so ein bisschen Kontakt, weil das ist eigentlich Wahnsinn, was diese jungen Kerle teilweise aushalten müssen. Das macht keinen Spaß. Da hängt dir schon der Angst im Nacken, weil du bist ja immer in der Unterzahl. Ja. Mhm. Und so kam dieses Projekt und Schützenhilfe war Joachim Herrmann. Staatsminister, Innenminister, Entschuldigung. Und damit durften wir das machen. Geniestreich, das gibt's wahrscheinlich kein zweites Mal jeweils so wieder, weil jetzt plötzlich sich mehr oder weniger die Behörde anders einmischen würde. Und wir haben auf die Druckfreigabe gewartet.
Okay.
Und haben die Druckfreigabe nicht gekriegt. Und da habe ich mir gedacht, was suchen sie denn so lange? Weil die schauen sich ja alles an. Ist das zu martialisch? Ist das hier? Ist jenes und so? Und gleichzeitig kam vom Staatsministerium die Anfrage, ob ich den Herrn Dr. Markus Söder unterstütze. Und dann habe ich mir zwei Dinge gedacht. Einmal, wenn ich mit dem Innenminister das Heldenkochbuch mache, kann ich bei unserem großen Minister nicht Nein sagen. Das ist das erste Mal. Das geht nicht, weil Obersticht unter, da kriegen wir wahrscheinlich ein Problem. Und das nächste ist, dass er ja einst im Alleingang die 7% Mehrwertsteuer damals in Berlin, also Söder, durchgesetzt hat. Dass er dann einst zurückgedreht wurde. Ja. Und da habe ich mir gedacht, man muss auch mal zum Politiker, wenn er was Gutes macht, auch mal Danke sagen, dazu stehen können. Und so ist dieses Projekt entstanden.
Gut, sehr gut.
Ja.
Habe ich noch nichts draus gekocht, mache ich aber vielleicht noch. Aber eigentlich treffen wir uns ja hier wegen
Ich lieb's.
Mhm. Das ist ja jetzt in großen Teilen, also so ein Best-of oder in großen Teilen eine überarbeitete Neuauflage von den Geschmacksgeheimnissen von 2016.
Ich sag mal, ja, stimmt. Ist aber nicht die ganze Wahrheit.
Ja.
Also grundsätzlich ist so, immer wenn du ein neues Buch schreibst, immer, dann überlegst du dir, was könnten natürlich die neuesten Rezepte sein. Ist ja logisch, ist ja klar. Das ist ja die Idee, ist ja. So, und jetzt habe ich in den letzten Jahren so auf diese Bücher geschaut, die ich so hatte und denke mir, boah, wie geil sind die eigentlich. Und gerade Geschmacksgeheimnisse, was ja 10 Jahre alt ist, also 16 erschienen, damit haben wir es 15 gemacht, das ist natürlich grafisch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber inhaltlich nicht. Aber natürlich kann man nach 10 Jahren nochmal draufschauen. Und so kam meine Idee, so ein Best-of zu machen. Also meine wirklichen Lieblingsrezepte aus den Büchern zu nehmen. Und dann parallel, die müssen natürlich alle überarbeitet werden. Da muss ein neuer Twist rein. Das muss in die nächste Ebene rein. Aber das ist so wie eigentlich alle Rezepte auf der Welt. Es wird ja nie irgendwas grundsätzlich neu erfunden, sondern es wird ja alles immer weiterentwickelt. Und das war die Grundidee.
Ja, du warst da schon seiner Zeit ein bisschen voraus. Also es war seinerzeit tatsächlich auch einer meiner Lieblingsbücher damals, muss ich mal hier sagen. Vorhin immer noch Ceviche drin und Dashi-Brühe und oder ein ganzes, oder ich sag mal moderne Wirtshausküche mit einer ganzen Frikadellenkapitel auch. Das war schon seiner Zeit voraus, oder? Weil das immer noch so aktuell ist. Warst du zu früh vielleicht sogar damals?
Ich sag mal jein. Wahrscheinlich schon, weil ich weiß noch, in dem Geschmacksgeheimnisse, da haben wir ja keine kompletten Teller gemacht, sondern wir haben Beispiel jetzt, weil du sagst eben Pflanzerl. Wir haben also so Fleischpflanzerl gemacht und dann habe ich die Technik eigentlich da drin ein bisschen erklärt und die Aromakombination, also im Grunde das Pflanzerl mit der Aromakombination dazu und vielleicht, ich nenne es mal einen Dip oder einen kleinen Salat obendrauf. Mhm. Und jetzt eben nicht darüber gesprochen, macht man jetzt einen Kartoffelstampf dazu oder isst man Bratkartoffeln, weil ich mir gedacht habe, das soll der Leser selber entscheiden, weil eigentlich tun wir das alles so. Selten kochen wir ein ganzes Gericht. Eins zu eins aus dem Buch nach. Gibt's natürlich schon, gerade bei Pasta ist ja logisch, aber bei so Fleischteilen ist es vielleicht manchmal so, dass er sagt, ah, ich mache jetzt dieses Hühnerfrikassee, aber ein Rezept für Reis brauche ich nicht, weil da habe ich mein eigenes. Mhm. Nur mal als Beispiel. Und das war damals zwar sehr schön, aber ohne dass es gewusst habe, ist es ein bisschen so in Special Interest auch ein wenig hineingerutscht, weil zum damaligen Zeitpunkt, und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit der Frau Schlitzer von DK uns unterhalten haben, sie fand es auch super, sagte aber nachher, naja, man hat ja das Gefühl, wir brauchen doch mehr Teller. Okay. Was jetzt natürlich eine ganz normale Nummer ist, ne? Das ist so, wenn wir es andersrum gemacht hätten, hätten sie es andersrum erzählt, haben wir es so gemacht, ist die Marktforschung rausgekommen, dass wir vielleicht mehr Teller brauchen. Okay. Also, da, man muss es halt, manche Dinge müssen wir halt einfach auch durchziehen. Aber ich habe es verstanden.
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so
ja, 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 dir ja. Nicht. Weil du ja schon einen Schritt weiter bist. Und dann sind damals die anderen Bücher entstanden mit Stell mal was Gutes und so weiter. Ja.
Mhm. Ja, ja, das stimmt, aber das stimmt, da sind natürlich wenig Beilagen dabei, was man natürlich auch...
extra Kapitel, ne? Ja, also du müsstest damit arbeiten, du musst sagen, ich nehme von mir aus da das Fleisch oder den Fisch, nehme von da vielleicht das Gemüse und von hier die Beilage. Mhm. Und damit fühlen sich manche Leute auch schon ein bisschen überfordert, weil natürlich, wenn du drei Einzelrezepte hast, die selber zusammenzubringen, brauchst du ja selber eine Art von Organisation.
Ja.
Und wenn du ein Gericht hast, wo alles dann auf dem Teller oder, drauf ist, dann ist die Organisation ja im Text schon drin.
Mhm. Ja, das stimmt. Und, kann das so in 10 Jahren nochmal erscheinen?
Naja, ich habe ja alle Bücher zerschnitten. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 10 Bücher zerschnitten und habe das immer das Rezept, was ich mir gern auch mit dem Bild zusammengeklebt und habe dann, ich weiß nicht, das waren glaube ich 180 Gerichte. Ja, und habe das so dem Verlag gegeben. Das, also sowas haben die noch nie in ihrem Leben bekommen.
Hast du das wirklich selber gemacht?
Ja, ja, ja. Alles auch, also ich habe die Bücher zerschnitten und dann, es ist ja so, es gibt ja ein Rezept manchmal auf 2 Seiten, also brauchte ich schon damit automatisch. Das sah aus hier im Büro. Das waren auch 3 oder 4 Stunden, weil ich habe nicht einfach die Rezepte rausgeschrieben, sondern ich musste das so haptisch haben. Und ich wollte das ihnen nicht einfach nur runterschreiben, weil manchmal brauchst du auch beim Verlag, wie soll man sagen, die druckvolle oder liebevolle Unterstützung, dass man ein wenig aus der Komfortzone sie auch rausbeamt. Mhm. Weil es ist natürlich einfach eine Zeile von einem Gericht so rauszustreichen, als wenn ich das als Papier habe und sie müssen sich das jetzt selber nämlich auch anschauen. Ja. Das kannst du nicht einfach nur so am Computer nicht mehr sehen. Ja, weil ich einfach die Liste mit den 120, 140, 180 Rezepten oder Gerichttiteln runter tue, sondern jetzt müssen sie da eintauchen. Denn eingetaucht ist es ja so, wir haben ja in dem Buch so eben noch Teile aus Geschmacksgeheimnisse, also wo ja auch so ein bisschen Kochschulen ähnlich einzelne Zubereitungen erklärt wird. Ja. Wie brate ich Fisch auf der Haut, wie mache ich von mir aus das perfekte rosa gebratene Fleisch. Und dann im Anschluss gibt es kleinere Rezepte. Ich bleibe mal wieder beim Fleisch. Wenn ich da drin wird erklärt, wie es perfekt gelingt. Und dann haben wir halt mit verschiedenen Fleischteilen und verschiedenen Aromakombinationen das genauso gemacht, wie ich vorhin erklärt habe, bei Geschmacksgeheimnissen. Und dann kommen aber dahinter noch weitere Rezepte, die wiederum zu dieser Abteilung mit passen, wo ganze Teller drauf sind. Die dann entweder ein bisschen schneller sind oder ein bisschen festlicher, wie auch immer. Das heißt, wir hatten eigentlich eine relativ große Bandbreite in den einzelnen Kapiteln. Und deswegen habe ich mir da so die Mühe gemacht, ja.
Okay, gut.
Andere kreieren Rezepte, andere schneiden Kochbücher auseinander.
Ja,
aber Geschichte.
Das war wirklich, das würde man sich echt vorstellen. Das musste mal koordinieren. Das ist gar nicht so simpel. Ich habe auch gedacht, ich bin da eine Stunde durch. Ich war am Schluss 4 Stunden drüber. Und es war aber trotzdem ein schöner kreativer Prozess, weil du dann jedes einzelne Rezept dir noch einmal anschaust. Und dann hast du ja erst einmal den Grundtitel, weil die Arbeit kam ja erst danach. Weil dann wurden 120 Gerichttitel jetzt mal rausgesucht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir uns jedes einzelne Rezept dann noch einmal an. Was ist aus der Zeit gefallen? Was würden wir jetzt ein bisschen verändern? Genau.
Aber die Schuzpe muss man auch mal haben, zu sagen, oh, wisst ihr was, Freunde, neue Rezepte, komm, hol das Zeug raus, wir haben genug gemacht. Das ist auch sensationell.
Ja, weißt du, was ich glaube?
Absolut.
Ich mach mal, also erst einmal wichtig ist dazu, dass man nicht nur zu steht, sondern das auch wirklich sagt.
Ja.
Aber entscheidend ist, ich habe das so Ich habe im Sommer bei einem Event, wo wir so ein Pop-Up-Restaurant haben, war Peter Maffay dabei. Mhm. Und jetzt ist Peter Maffay, weiß ich nicht, 50 Jahre auf der Bühne, sag jetzt irgendwas. Mhm. Vielleicht tue ich ihn unrecht, vielleicht sind es nur 40, ja. Aber es ist jedenfalls so. Und wann hat er neue Lieder gebracht? Ich weiß es nicht. Vor 30 Jahren, würde ich mal behaupten, hat er eigentlich mit Tabaluga sich von dem klassischen Rockmoment ja verabschiedet. Mhm. Und hat keine neuen Lieder mehr gemacht. Und wenn man sich das einmal, mir ist das dann so aufgefallen, wie viele Bands haben 1 bis 3 Jahre eine blühende Zeit und dann nie wieder was. Also Burani zum Beispiel, der uns den WM-Hit gemacht hat. Eine Stimme wie Xavier Naidoo, nie wieder was in Anführungsstrichen gehört, außer dass er einmal, glaube ich, mit Sido was gemacht hat, was so geil war. Und jetzt fragt man sich, warum nicht? Vielleicht, das ist nur eine Vermutung, vielleicht ist es so, dass manchmal die Künstler eine absolute Hochphase haben und dann entweder Angst davor oder vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich ein Stück weit neu zu erfinden und wieder daran anzuknüpfen.
Du willst uns jetzt nicht sagen, dass das bei dir auch so ist, oder?
Nein, deswegen habe ich ja 30 Jahre. Aber ich wollte genau aus dem Grund her, warum ist das, was einst schon geil war, warum soll man das nicht remastern? Mhm. Das sind, wir haben heute immer wieder Hits, wo du sagst, da hat einer einfach ist nochmal drüber gegangen und du sagst, wow. Mhm. Und was ist mein Lebensgefühl in der jetzigen Zeit? Das ist nämlich eins wahrscheinlich der wichtigste Motivationspunkt. Wenn ich ein was gelernt habe oder beobachtet habe in den letzten 30, 40 Jahren, dann ist immer das, was in einem Restaurant, gerade im Sternrestaurant serviert wird, ist immer Spiegelbild der Gesellschaft. Und so wie wir zum Beispiel in den 2000ern die Avantgarde-Küche geliebt haben hier vor der Adria Spanien, das war zeitgleich auch, wo hier die ganze Crossover-Nummer, also besser gesagt, Entschuldigung, wir einfach das Internet, alles war global, plötzlich der große Aufbruch. Und da hat ja auch Ferrar Adria damals, hat er 10 Jahre eigentlich das Ganze schon gemacht, aber jetzt ist es plötzlich der Hype. Und so kann ich das dir in den verschiedensten Epochen erklären. Ich möchte jetzt aber gar nicht so weit weg, außer in der Jetztzeit. Der japanische Stil ist in vielen Restaurants, aber das hat nichts mit der Geschmackssituation zu tun, sondern mit der Klarheit. Mhm. Und wir sehnen uns heute eher nach einer Rinderroulade als vielleicht nach einem hochkreativen Stückel Fleisch, was mit dem oder jenes dann noch irgendwo präbildet ist, weil wir verstehen die Welt ja eh gerade nicht mehr. Mhm. Also wenn mir irgendeiner sagen kann, ich kann dir die Welt erklären, dann sage ich bitte, das wäre ganz schön. Wenn du es in 60 Minuten schaffst, dann wäre ich dankbar. Mhm. Wir verstehen es nicht mehr. Unsere Arbeitsplätze, die Beziehungen, die gesellschaftlichen Momente, all das drückt ja auf unsere Seele ein. Und wenn du dann in Restaurants gehst, dann sind die Leute jetzt gerade eben nicht in der Menge auf die große kreative Leistung aus, sondern sie sind gerade auf das aus, was macht mich ein Stückchen mehr glücklich. Mhm. Seele und Soul Food ist im Moment, hat die Oberhand gegenüber dem Aufbruchsmoment, ich möchte die neue kreative Welt. Bloß nix, ich überspitze das jetzt, ne? Bloß nichts Neues, lass uns mal endlich mal wieder was essen, was richtig toll ist, wo ich mich festhalten kann, wo ich weiß, was klasse ist. Ich muss nicht drüber nachdenken, ich kann es einfach nur genießen.
Ist das ein Problem für dich als Gastronom oder ist das...
Nö, überhaupt nicht.
Gehst du damit um?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist ja eine große Chance. Also erst einmal die Erkenntnisse zu haben, das zu wissen, ist ja erst einmal der entscheidende Punkt. Und da habe ich eigentlich seit Jahren immer ganz gutes Gespür auch dafür, wie Leute sich, also man muss sich eigentlich nur selber fragen oder selber beobachten, was ist da gerade. Ja, also und das bringe ich natürlich in meine Konzepte mit ein, ganz klar.
Mhm. Aber wenn ich da nochmal drauf eingehen kann, jetzt Rezepte rausreißen und zu sagen, naja, das war ja alles gut, heißt das dem Umkehrschluss dann auch, wenn ich die rote Beete gekocht habe, wenn ich sie extrahiert habe, wenn ich sie gedörrt habe, wenn ich sie, keine Ahnung, in eine Sphäre gebracht habe, dass dann Ende der Fahnenstange erreicht ist? Ich sage so, jetzt ist das.
Nee, also was das Schöne an der Kulinarik ist, sie ist ja, sie hört einfach gefühlt nie auf. Mhm. Ist ja klar. Und wenn man jetzt mal von mir aus wirklich die letzten 50 Jahre anschaut, dann war ja vor der Nouvelle Cuisine, ne, also jetzt reden wir schon wirklich, Achtung, so von den 60ern, ne, Anfang der 70er, da war das ja schon, plötzlich hat man wieder Bohnenkaffee und nicht irgendwie einen Malzkaffee aus Getreide. Und vielleicht kennt ihr noch die alten Speisekarten, die Bilder vorne drauf. Das war ein großer gedeckter Tisch mit dem Spanferkel, mit dem Apfel im Mund, ungerupfter Fasan und wahnsinnig viel Wurst, immer mit relativ großen Fettaugen auch da drin. Das war ja, also daher kommt es auch, zum damaligen Zeitpunkt her wurde die Qualität eines Restaurants an der Größe der Speise auch bemessen. Mhm. Und in den 70ern kam dann eben die Nouvelle Cuisine. Wir haben ja in Gesamtdeutschland eigentlich französisch gekocht, sage ich jetzt mal in den besseren Restaurants. Da war ein Brot spießig provinziell, da musste man Baguette essen und Erbsensuppe doch nicht mit Eisbein, bitte mit Hummer. Und dann ging es in die mediterrane Geschichte rüber, weil wir dieses Lebensgefühl ja rüberholen wollten. Und jetzt haben wir uns wieder weiterentwickelt, weil wir auch neue Produkte entdeckt haben, den Wolfsbarsch. Und plötzlich war Olivenöl statt Butter. Und so kann man natürlich dann die Avantgarde-Küche machen und natürlich auch die regionale Küche, die aus meiner Sicht gerade nach der WM 2006 nochmal so einen Schub bekommen hat. Sie war die Gegenbewegung gegen diese globalen Crossover-Food-Trend und Avantgarde-Küche, weil sie dir auch, wir hatten ja damals schon auch so ein paar Reflexe in der Wirtschaft, aber entscheidend war dabei, dass die regionale Küche plötzlich auf Augenhöhe mit den anderen Produkten gesetzt wurde. Und was wir jetzt gerade finden, glaube ich, ist das, dass man zum Thema saisonal, regional anders denkt. Das heißt, ich habe den Eindruck, alle Produkte der Welt kennen wir mittlerweile schon. Mhm. Ja, das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren so verändert. Also wann kriegst du nochmal ein Produkt, wo du sagst, habe ich noch nie in meinem Leben gegessen? Es kommt, also die relative Chance wird ja immer geringer. Gibt's natürlich noch, aber Vogelspinne.
Ja, was Menschen noch nicht gegessen haben. Es gibt ja durchaus Menschen, die verschiedene Sachen gar nicht probiert haben.
Hast du recht. So, ja, das gibt es. Ja. Also, und genau diesen Pioniergeist zum Beispiel, was wir ja eben bei uns im Future Lab machen, wie können wir saisonelle Lebensmittel neu entwickeln. Also wir fermentieren, wir reifen, wir legen ja ein. Also wir haben, jetzt gehe ich natürlich von Ich lieb's Buch ein bisschen weg, ja, in meine Profiküche, ganz ja, klar. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben Steckrüben genommen, die werden erst in Salzlage eingelegt, kurz gedämpft und dann werden die mit einem Kochi-Pilz wie geimpft und dann aufgehängt. Jetzt wächst der Kochi-Pilz außenrum, also es ist wie ein Schimmelpilz. Mhm. Ist wie bei einer Schinkenreifung im Grunde auch oder bei Käse. Und der schirmt ja diese Steckrübe ab. Da können also keine negativen Bakterien hin. Gleichzeitig lebt dieser Schimmelpilz von der Flüssigkeit in dieser Steckrübe. Dann lassen wir die 6 bis 9 Monate hängen und von, ich sage mal, Handballgröße geht es nachher auf Tennisballgröße runter. Und wenn du dann diese Steckrübe nimmst und ganz dünn auf der Aufschnittmaschine aufschneidest, hast du fast von der Haptik das Gefühl, als würdest du Schinken essen. Und durch den Schimmelpilz ist es ja, wir kennen das ja von verschiedenen Käsen, aber eben auch von Schinkensorten, kriegt es plötzlich so einen Umami-Moment, den du vorher nicht hattest. Das heißt, wir haben jetzt etwas geschaffen, was wir vorher so nicht hatten. Also ich glaube, dass der nächste Schritt in die Zukunft der eher wieder kreativen Küche darin wird, mit Techniken zu überlegen, aber vor allem mit einer gewissen Natürlichkeit, was kann ich mit Lebensmitteln kreieren, machen und entwickeln und vielleicht Neues darin entdecken, was wir bisher noch nicht gesehen haben.
Mhm. Okay. Jetzt nochmal, um auf Ich lieb's zurückzukommen. deine 120 ganz persönlichen Lieblingsrezepte ist die Unterschrift. Was macht denn so ein Rezept zu deinem Lieblingsrezept?
Ja, manche haben mich natürlich auch über Jahre begleitet, kann man so sagen. Also ich mache mal zwei Beispiele. Das eine ist natürlich das Fleischpflanzerl, ne, aus Kalb und Brezen. Okay. Und ich habe da war ich auch ein bisschen naiv, weil ich immer gesagt habe, ja, Pflanzerl, Frikadelle oder Bulette, das ist totaler Blödsinn, was ich da sage. Weil ich neulich in Dortmund war, ich habe für eine Fernsehsendung, für Vox, habe ich in einen Imbiss kochen müssen. Okay? Mhm. Und dort lag eine Frikadelle. Jetzt für einen Bayern, ich schaue das ja aus, die ist ja außen, wie hat ja wie Brösel drum und die wird ja fast schwimmend, also mit viel Fett richtig gebraten, ja. Und wenn die da drin liegt, dann denkst du dir, die haben die seit 4 Wochen da drin, haben die einfach vergessen. Also die hat eine so eine trockene Ausstrahlung. Ja. Und aber alle Gäste, die reingekommen sind, haben immer so Frikadelle auf. Und habe ich zu dem gesagt, schneid mir mal eine auf. Und das war ihnen saftiger, als ich gedacht habe. Das hat mich überrascht. Geschmacklich war es wirklich gut, hat aber ein anderes Verhältnis zu Fleisch und Brot zum Beispiel. Mhm. Wesentlich kompakter. Während das Fleischpflanzerl ist wesentlich fluffiger. Mhm. Und deswegen ist das für mich zum Beispiel so ein besonderes Rezept, weil das so eine gewisse fränkisch-bayerische Kultur auch also weiterträgt. Oder ich nehme mal meine Essigtomaten her, die eingelegten. Das ist ein Rezept, ich würde sagen 12, 15 Jahre her, wo wir das entwickelt haben, weil eine Kirschtomate ungeschält, einfach halbiert in einem Salat ist er ein Angriff auf die Geschmacksnerven, weil die ja einfach nach nichts schmecken. Die werden ja nicht wirklich mariniert, die nehmen ja nichts an. Ja. Da geht, wie denn auch? Da ist die Schale drumherum. Ja. Ja. Das ist, du müsstest die schneiden, dann die Schnittfläche eigentlich salzen und ein bisschen stehen lassen, dann hätte man eine Chance. Aber das macht ja keiner. Und wir wollten damals bei uns in dem Bistro, beziehungsweise also in Würzburg oder im Frankness in Nürnberg, ich wollte hergehen und wollte die richtig schön in einem Salat haben, also musst du die Schale runterziehen. Und wenn du aber die pelzt, was ja viel Arbeit ist, dann sind die natürlich am Abend meistens schon, machen die Grätsche, wenn die da rumliegen. Und dann haben wir die in einen Pickelsud eingelegt. Und vor 12, 15 Jahren war Pickeln, Einlegen noch lang nicht en vogue. Noch lang nicht. Jetzt ist das hier gepickelte Zwiebeln da und jenes. Und da hatten wir diese Rezeptur entwickelt, diese Kirschtomaten da einzulegen. Dann halten die auch, wenn du willst, 6 Wochen, völlig egal. Und die haben so, wenn du die isst, ist wie ein Ketchup-Effekt. Also du hast Säure, du hast Süße, die Fruchtigkeit, eine Form von Umami. Und die haben wir seit 10 Jahren fester Bestandteil bei mir in den Restaurants. Und sowas ist zum Beispiel da drin. Also es ist auch ein bisschen biografisch oder Lebenswerk, ja.
Okay, also du liebst an den Gerichten, das ist mehr die Geschichte, die Regionalität, nicht so sehr die Zubereitung oder das Essen oder dein Geschmack oder alles zusammen. Oder?
Ja, Ceviche oder Tatar ist ja auch mit drin. Also Ceviche zum Beispiel, auch da halt in verschiedenen Dimensionen. Also es ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite halte ich die fränkisch-bayerische Fahne hoch, weil da komme ich her, auf das baue ich alles auf. Aber das heißt ja einfach auch nicht, dass ich mich zum Beispiel vor einem Ceviche, wie soll man sagen, das verneinen würde. Weil es ja eigentlich eher eine Technik ist. Es ist Fisch mit viel Säure. Ich reduziere das jetzt mal. Ja, ja. Das kann ich mit einem Saibling auch machen. Natürlich auch mit einer Dorade. Von mir aus, ja, oder ganz toll natürlich mit Lachs, aber Forelle geht auch. Während ich ein indisches Curry, tue ich mir natürlich schwer, das so eins zu eins abzubilden. Aber deswegen haben wir natürlich auch ähnliche Dinge drin in dem Buch, was schon auch Gewürzpower hat. Ja.
Na gut, ja. Curry von der Schweinshaxe. Stelle ich mir schwierig vor.
Ja, wobei das vielleicht sogar noch gehen wird.
Wer weiß? Du, wer weiß? Ja. Hat noch keiner gemacht. Schön.
Wie kommst du denn in deinem Leben überhaupt noch dazu, solche Gerichte wirklich zu essen? Also ich stelle mir das so vor, dass du doch bist so viel beschäftigt, dass man noch eher auswärts oder dann vielleicht mal Personal essen oder aus der Restaurantküche. Schaffst du noch so Gerichte wie in deinem Buch tatsächlich zu essen? Für dich privat?
Naja, also witzigerweise habe ich ein großes Glück, weil wenn ich das zu Hause meine Frau verschenke, dann kocht die daraus nach.
Ach so, ja, das ist super.
Als sie es ihr gegeben hat, hat sie geblättert und gesagt,
ach, Spinat, die kriegt das geschenkt, ja, die muss das nicht kaufen. Das ist
nein,
ja auch
fair enough. Ja, komm jetzt, also.
Aber sie muss auch mit der, sie egal. Muss wahrscheinlich
komm
auch
komm hier, Schatz, zum Hochzeitstag, Schatz. Mein neues
Schön, schön.
Und ich weiß, die hat es durchgeblättert und sagt, ach, Spinatdödel, haben wir schon mal gemacht, sage ich. Ja, können wir wieder machen.
Okay. Kannst du wieder machen?
Nein, das ist immer ein Wir.
Ach, wieder.
So. Okay. Ja, ein Wir. Das heißt, ich bin in Gedanken dabei. Ich habe ja so ein Rezept geschrieben. Das wäre schon zu zweit.
Okay.
Nein, aber es ist richtig, dass ich natürlich jetzt nicht sage, diese 120 Rezepte, die da drinstehen, die werde ich übers Jahr verteilt so einfach wieder essen. Das wahrscheinlich nicht, aber in ähnlicher Form sind sie ja in meinem Alltag, in den Kochkursen genauso Bestand wie natürlich im Bistro oder in Nürnberg im Deli. Da sind die ja schon mit drin. Also es gibt Abwandlungen von den Rezepten auch bei mir auf den Speisenkarten über das ganze Jahr, ganz klar.
Okay. Und jetzt, wir waren ja gerade schon bei Aura und Anima. Ne? Das war ja wahrscheinlich eine Heidenarbeit, nehme ich mal an. Ein großes Werk. Was war dein Part bei dem Buch? Was hast du da beigetragen?
Ja. Also Aura und Anima ist 512 Seiten und vor allem zweisprachig, Deutsch-Englisch.
Ja, genau.
Und die Geschichte von dem Buch beginnt ein bisschen wesentlich früher, sagen wir es mal so. Ich habe das Gourmet-Restaurant in Würzburg 2003 gegründet. Ja, oder eröffnet. Wir hatten ja schon das Hotel, also ich habe es eher gegründet. Ja. Und da habe ich mir damals gedacht, wie nenne ich dieses Restaurant? Und ich frage immer so ganz gern, 2006 hatten wir die WM, was war die meist runtergeladene App? Und dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken und dann sage ich immer, das erste iPhone gibt es erst seit 2007. Das heißt, wir kennen die Welt vor dem iPhone gar nicht mehr. Wir können das kaum noch zuordnen. So, 2003 ging es damals darum, wer hat die besten Suchmaschinen. Jetzt war ich ja schon beim Vox Kochduell und ich war auch schon beim Bayerischen Fernsehen. Und damals hat man halt Alexander Herrmann auch gesucht. Also habe ich mir gedacht, nenne ich mein Gourmet-Restaurant Restaurant Alexander Herrmann, dann werden wir gefunden.
Ja.
Das war reine Marketing, das war also nichts Narzisstisches. Und dann habe ich ein paar Jahre später, als mein kongenialer Partner Tobias Baetz, der war schon mal da, dann war er 4 Jahre weg, dann ist er wieder zurückgekommen und dann haben wir damals von Anfang an, habe ich gesagt, pass auf, du wirst Küchenchef und. Wir haben eigentlich so einen richtigen Werte- oder Laufplan für uns, so einen Werdegang eigentlich aufgebaut. Und dann ging es eben los und dann habe ich irgendwann einmal ihn rausgeholt aus der Küche. Das war, glaube ich, so 2014, 15, weiß ich gar nicht mehr genau. Und sind wir vor die Tür gegangen, da stand der Restaurant Alexander Herrmann und drunter stand bei Tobias Baetz. Also da steht ja mein Name, sage ich, ja. Also, warum steht mein Name? Sage ich, naja, Tobias, wir machen das gemeinsam, also muss das da auch stehen. Mhm. Dann haben wir 2019 den zweiten Stein gekriegt. Und das ist schon das erste, auch das war die erste wirklich große gemeinsame Tat. Das muss man so sagen. Auch Michelin zum Beispiel hat absolut verstanden, dass das ein Duo ist. Wie wir jetzt Menüs entwickeln, lasse ich jetzt mal weg, weil sonst sprenge ich den Rahmen.
Ja,
aber auch, ich muss.
Ist ja umso erstaunlicher, weil der Michelin, sagt man ihm nach, ich sag mir jetzt mal despektierlich, Fernsehköche ja nicht so gerne mag eigentlich. Ne?
Ja, glaubt man, stimmt aber nicht.
Okay.
Also ich war bei Michelin im Büro gesessen, damals in Karlsruhe. Ich war insgesamt 3 oder 4 Mal in den letzten 15 Jahren. Jetzt geht das nicht mehr. Das ist von Paris aus nicht mehr gewünscht. Und du konntest den Dialog führen. Und ich habe damals das war erst eine Chefredakteurin und jetzt danach war ein Chefredakteur quasi dran, ja, oder ein Chefinspekteur. Und die haben mir beide bestätigt, es ist ihnen völlig egal, ob ich da bin oder nicht. Hauptsache, das funktioniert. Mhm. Das haben die mir genauso gesagt. So, Herr Herrmann, wenn das ist, ob sie da sind oder nicht, das ist für uns nicht erheblich.
Okay.
Aber es ist natürlich grundsätzlich für die Verantwortung und für die Fairness, für die Ehrlichkeit auch, war das ein wichtiger, respektvoller Moment. Ja. Und dann hatten wir den sensationellen Lockdown. Und in diesem Lockdown haben wir 2 Mal eigentlich die Kraft genutzt, um an unserem damaligen Fermentation Lab zu arbeiten, an unserem Konzept. Und 2022 bin ich zum Tobias gegangen, habe ich gesagt, Tobias, wir müssen den Namen von unserem Restaurant ändern, weil es ist etwas entstanden, das ist größer als mein Name. Mhm. Und dann hat er erst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich gedacht habe, jetzt sind wir gerade auf dem Peak, wir haben die 2 Sterne, wir haben Lockdowns, alles hinter uns und jetzt kommt er mit sowas daher. Und ich habe ihm so 3-4 Tage Zeit gegeben, habe so eine kleine Truppe aus 5 Leuten zusammen geformt und habe gesagt, wir werden jetzt mal nach einem neuen Namen suchen und habe das denen auch erklärt, warum. Ja. Und dann haben wir eben Aura als Restaurant gefunden und für das Fermentation Lab, habe ich gesagt, das nennen wir Future Lab, weil das ist für uns zukünftig immer wichtig und das heißt Anima, das heißt die Seele. So, das war dann 2023, dass wir somit raus sind. Und das war für uns einer der wichtigsten Momente und Punkte. Und dann kann man sagen, so 24 rum haben wir gemerkt, wie stark unser Konzept ist. Und daraufhin war ganz klar und eindeutig, jetzt ist der richtige Zeitpunkt mit Aura und Anima an einer Spitze unseres Konzepts, jetzt hier dieses Buch zu machen. Ich nenne es Liebesvoll Lebenswerk Teil 1.
Okay.
Und erst soll es ja nur Deutsch sein. Ich habe gesagt, das machen wir nicht, wir machen es Deutsch-Englisch. Das war natürlich schwierig, weil der Verlag, für den war es auch nicht einfach. Also wir haben zum Teil auch eigene Partner besorgt für das Buch, die das mit unterstützt haben, entweder mit Abnahmemenge oder, damit wir das so verwirklichen können. Und als das Buch im November, ist es ja letztes Jahr erschienen, ich habe im August davor beschlossen, wir werden für eine Buchpräsentation nicht nur in Deutschland bleiben, wir werden nach New York gehen.
Genau.
Und mir war damals schon etwas klar und das habe ich meinem Inner Circle Super Team eigentlich mehr oder weniger in New York erst erklärt. mit diesem Erscheinung von dem Buch Aura und Anima, mit diesen 15 Jahren, wo wir eigentlich daran gearbeitet haben, schlagen wir auch ein Kapitel zu.
Okay.
Und ab jetzt starten wir neu. Also, das ist so ziemlich die crazyste Aussage, die du einem Spitzenteam sagen kannst. Das ist so wie, als hast du gerade, ich mache jetzt einfach einen Vergleich, FC Bayern gewinnt das Triple und die sagen, jetzt verkaufen wir ein paar Spieler und holen uns ein paar neue. Mhm. Und du sagst, nee, jetzt lass uns doch erst einmal so, wir sind doch gerade, nee. Und genau dasselbe machen wir auch. Das beste Beispiel ist, du kommst, und das ist bei allen so, das ist bei Fernsehsendungen genauso wie bei allen Dingen auf der Welt. Du entwickelst etwas und dann kriegst du irgendwann einmal, hast du oben eine Spitze. Und dann an dieser Spitze geht es nicht mehr weiter. Und dann krabbelst du in dieser Spitze rum und das beste Beispiel ist das iPhone. Das iPhone ist ja seit 5, 6, 7 Jahren auserzählt. Was kommt denn jetzt noch? Ist doch immer dasselbe. Hey, die Kamera ist ein bisschen neuer. Spielt gar keine Rolle mehr. Es ist egal, welches iPhone du jetzt hast. Es ist ein bisschen dünner. Aber mein Gott, machst du Schutzhülle? Also ich habe noch nie das Problem gehabt, dass mein iPhone so dick war. Aber es heißt, die kranken an Dinge rum, die mir überhaupt nicht mehr wichtig sind. Und genau das ist auch unser Punkt. Wir sind an einem ganz speziellen Peak mit Aura und Anima.
Den muss man natürlich erkennen, den Punkt.
Und jetzt müssen wir uns neu erfinden. Und das machen wir seit diesem Jahr. Wir sind mit, heißt Anima Unchained, brechen wir unsere Rolle im Gourmet-Moment ein wenig auf. Wir haben da zweimal im Jahr für 14 Tage ein Pop-Up-Restaurant, wo wir für uns die Zukunft des Gourmet-Restaurants suchen und entwickeln, weil die Gourmet-Restaurants, die Sollbruchstelle ist aus meiner Sicht schon gebrochen, weil jedes Mal in ein Restaurant zu gehen, immer ein großes Menü zu essen, was du nehmen musst, du musst ein großes Menü machen, weil du brauchst den Preis, die Personalkosten sind ja so im Nacken, du kannst gar nicht mehr anders, du brauchst einen Deckungsbeitrag, der ist mittlerweile so hoch und deswegen wirst du natürlich auch gemästet. Ja, also machen wir uns nichts vor. Du musst irgendwie so eine gewisse Menge auch essen. Und da jetzt die Balance zu finden, dass es noch Spaß macht und dass du den Preis wert bist, dafür musst du dich neu erfinden. Und das ist das, was wir gerade machen. Deswegen ist dieses Buch Aura und Anima ist für uns.
Alter, warte.
Hier.
Ja,
hast du auch.
Da zeigt her eure Bücher. Ja, doch.
Da haben wir das andere Auto.
Ja.
Und das Aura und Anima Buch ist wirklich wahrscheinlich der größte Neustart in meiner Karriere. Ach, und der beginnt jetzt intern. Und das ist richtig geil.
Wie hast du so eine Vision, wo es hingehen soll? So eine, gibt's da so einen Claim für? Wie,
ich sag mal, es gibt da keinen Claim, aber es gibt schon ein Bild. Ich behaupte mal, wir sind gerade dabei, den sogenannten Nordstern zur Orientierung gerade zu entwickeln. No? Mhm. Du brauchst eine Richtung, in der du hinschaust. Der Nordstern gibt dir immer nur die Richtung, ist noch nicht das Ziel. Ja. Der gibt dir nur die Möglichkeit der Entscheidungen. Genau. Das ist hochkompliziert. Das klingt immer so einfach. Ja? Aber wir wissen schon mal ganz genau, was wir mit unserem Aura und Anima wollen. Wir wissen auch ganz genau, was wir mit unserem Bistro wollen. Da sind wir jetzt dabei. Wir müssen es nur noch ein Stück weit gut benennen. Und jetzt kommt etwas und jetzt wird's total crazy, wenn ich das sage. Und das sage ich jetzt auch nur euch, damit, weil ich glaube, es gibt Podcasts.
Bleibt unter uns.
Ja. Aber es gibt Podcasts, da kann man das total falsch verstehen. Ja. Total. Okay? Also, den zweiten Stern haben wir erreicht. Natürlich gibt es Leute, Gäste und Co., die sagen, ihr habt schon drin verdient, was auch immer. Machen wir uns nichts vor, gibt's seit Jahren. Es gab's schon immer. Es gab, wenn du einen hast, dann sagen sie, es ist zwei. Wenn du zwei hast, dann sagen sie, es ist drei. Jetzt, wenn du dir viele drei Sterne anschaust, dann ist das ja der Olymp. Ja, es bedeutet, wenn du drei Sterne hast, kannst du ja eigentlich nur noch verlieren. Also was anderes geht. Entweder halten oder verlieren. Ja, und das ist die größte Gefahr für eine Küche, für ein Team, für dich als Mensch. Mehr Gefahr gibt's gar nicht. Wenn du oben an der Spitze bist, ab dann kämpfst du gegen den Abstieg, gegen das Abrutschen. Mhm. Das ist für mich nicht lebensbejahend. So, das heißt, ich bin zum Tobias gegangen, habe gesagt, pass auf, Tobias, es könnte uns ja rein theoretisch passieren, dass wir einen dritten Stern bekommen. Also bitte, ich möchte das nicht als arrogant sehen und wissen. Gell? So möchte ich es bitte nicht rüberbringen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir sind ein Spitzenteam von wirklich groß, also ob Service, Küche und so weiter. Und der Tobias ist ja auch nicht mehr der, der das quasi allein in der Küche macht. Wir haben ja auch da schon einen Küchenchef und einen Sous-Chef. Also wir sind in einer Stärke, das ist immens, mit unserem Food Scout, dem Yoshi. Das hat wirklich Kraft. Und es könnte uns quasi passieren. Wenn das passiert, dürfen wir auf gar keinen Fall Angst bekommen. Und Angst ist das Gegenteil von kreativer Leistung. Das ist die größte Herausforderung für uns, auf unserem Weg zu bleiben. Ja. Und wir haben uns da, das war so auf einer Autofahrt, haben uns unterhalten und gesagt, ja, da haben Sie recht, wir haben eigentlich noch was ganz anderes vor. Sollte es so kommen, dann werden wir uns riesig drüber freuen, aber wir wissen, es geht für uns weiter. Mhm. Und das ist das mit dem Nordstern. Das ist das, was in Aura und Anima drinsteht, weil das ist so eine ganz eigenständige Geschichte. Und die Chance, dir die Eigenständigkeit zu bewahren, um nicht abhängig zu werden von außen, ist die größte Aufgabe auch für meine Person, das als Stärke und nennen wir es von mir aus als Wort Vision oder als Richtung fürs Team zu geben. Also wenn ich vor 30 Jahren noch aktiv im Betrieb war, ist es jetzt so, dass ich genauso aktiv bin, nur dass es eigentlich ich mehr im Coaching und als Mentor und als Richtungsgeber aktiv bin. Und es ist im Moment wahrscheinlich die beste und wichtigste Rolle auch für mich. Und das ist, Motivator, da gehört auch der ja, Mut zum Kontrollverlust dazu, aber ja, es ist so. Ja,
ja, sehr schön, sehr schön.
Ein bisschen philosophisch, ne?
Ja, nein, das ist aber toll, wenn man diesen Mut hat und auch erkennt, dass man auf der Spitze ist und sich da neu orientieren muss, finde ich.
Ja, also ich meine, es ist so, ich glaube, weil ihr ja ein bisschen was mit Fernsehen auch zu tun hat, ja, schauen wir uns doch Fernsehsendungen an. Also die sich wirklich so lange halten, irgendwann mal, wie viele Fernsehsendungen wurden auch irgendwann mal kaputt geregelt?
Mhm. Ja, ja.
Wo du sagst, mei, es ist doch gut und nein, ja, und dann hier noch was und da noch was. Man muss aufpassen, ab wann eine Redaktion nicht wirklich der größte Feind ist von eigener Idee. Ich meine, das ist ja ein sehr deutsches Phänomen, habe ich mir mal erklären lassen. In Amerika gibt's den Sender und die Produktionsfirma und dazwischen ist nicht viel. Mhm. Ne? Der Sender sagt zur Produktionsfirma, ihr habt das jetzt zu produzieren, wenn es nichts ist, fliegen's raus. Mhm. So nach dem Motto. Und wir haben so die Zwischenstufe drin. Mhm. Ist die richtig oder falsch? Ich kann es nicht beantworten. Ich kann nur eins sagen, ich habe oft das absolut Richtige erlebt, aber halt auch oft das absolut, naja, Falsche, weil man nämlich auch die Frage stellt, wer fällt da welche Entscheidung in welchem Fall?
Ja, und das ist wahrscheinlich Stufe Bedenkenträger dazwischen halt. Ne?
Das, ja, ja. Und da muss man nämlich schauen. Vielleicht lässt man manchmal einfach auch was, wie es ist. Mhm. Und feilt von mir aus, mag schon sein. Ja. Und dann schaue ich, dass ich was parallel wirklich den nächsten und tollen und neuen Hebel auch entwickle. Ist nicht einfach, ich meine, Gottes Willen, ja. Will auch da jetzt nicht zu hochnäsig darüber kommen, weil das ist nicht mein Ansinnen. Das ist eher so das Dinge, die ich halt erlebe. Ne?
Übrigens auch noch nachträglich herzlichen Glückwunsch zu Aura und Anima, hat den Deutschen Kochbuchpreis gewonnen im Bereich Sterneküche.
Ne?
Ich war auch vor Ort, durfte kurz den Yoshi auch kennenlernen.
Das sehr gut.
Durfte es ja entgegennehmen. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Vielen Dank.
Hast du dich eigentlich schon mal mit Jürgen Dolaz unterhalten?
Also habe ich. Ja, ja, vor etwa 20 Jahren, würde ich sagen.
Okay.
Ach so. Ja, ja, pass auf. Ich habe mich zweimal mit ihm unterhalten. Nein, stimmt nicht, dreimal. Aber fangen wir an. Vor 20 Jahren, da war ich noch beim Kochduell. Ja, genau, war ich noch beim Kochduell. Da war ein Mann mit seinem Hund bei uns auf der Terrasse gesessen und hat da gegessen.
Mhm.
Und danach habe ich dieses legendäre Poesiealbum bekommen.
Mhm.
Ja, und dann habe ich, bring mir das Service zu sein, was ist das? Ja, das ist ein Poesiealbum für den Hund. Dann sage ich, bitte was? Ja, für den Hund, sie sollen was für den Hund reinschreiben.
Ja, okay.
Dann bin ich rausgegangen und dann habe ich mir den Hund und den Gast angeschaut, vor 20 Jahren. Dann habe ich mir gedacht, ich werde alles in meinem Leben machen, aber ich schreibe kein Poesiealbum für den Hund. Mach ich nicht. Entschuldigung, die Würde des Koches ist unantastbar. Und dann habe ich da durchgeblättert. Und da waren dann Namen drin gestanden, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Sowas wie Dieter Müller und Co. Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, bei den großen Namen, die da drin sind, erkennt mich ja oder kennt mich ja keiner. Und dann habe ich meine Visitenkarte reingetackert. Das war der Beginn einer Never-Ending-Freundschaft.
Okay.
Weil ich habe ihm, glaube ich, damit schon mal den Stinkefinger gezeigt. Und dann gab es ein Telefonat. Und dieses Telefonat war gigantisch. Und zwar war ich damals Chef, Entschuldigung, Präsident der Jeunes Restaurateurs d'Europe.
Mhm.
Und es war auch zeitgleich, wo wir ein deutsches Kochbuch rausgebracht haben. Da waren wir gerade dabei. Und da haben wir ein Gespräch geführt über die deutsche Küche. Und ich habe mich fantastisch mit ihm unterhalten. Und da gibt es einen, kennt ihr auch so Momente, die sich einprägen und erst im Nachhinein auch erklären?
Ja, ja, ja. Ja.
Und da war ein Moment dabei, und zwar, dass ich bei der Erklärung als Jeune Restaurateur, also das ist eine Vereinigung junger Restaurateure Deutschlands, wir waren damals so 30, 35 Leute.
Ja.
Genau. Und für das Briefing habe ich damals immer gesagt, Leute, ich fordere von euch kulinarische Intelligenz. Okay, ihr müsst da raus. Ich telefoniere mit ihm und wir sprechen über gewisse Themen und Sachen. Und das war damals noch Schäumchen hier und das und jenes und so weiter. Und dann ging es um die nordische Küche. Das hätten wir auch erfinden können und Dings und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich fordere ja auch immer von uns selber, Leute, wir brauchen eine kulinarische Intelligenz. Und Dolase ist ja jemand, der viel redet andauernd, ähnlich wie ich. Und plötzlich ist der still. Kennst du das so? 21, ja. 22, 23.
Ja.
Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und ein halbes Jahr später kommt sein Kochbuch raus und heißt Kulinarische Intelligenz. Ja. Jetzt möchte ich sagen, ich maße mir ganz bestimmt nicht an, dass ich ihm diese zwei Worte gesagt habe. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Also das tue ich nicht. Aber das habe ich mir so gemerkt, weil ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich das damals so gesagt habe.
Aber es gibt so Momente, da merkt man, irgendwas ist im Raum, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist gerade.
Genau.
Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist gerade. Ne?
Genau. Ja. Und es war dann auch schon spannend und dann wurde ich eingeladen als Moderator für die Chefsache von Thomas Ruhl damals, auf der Bühne mit den Köchen da zu reden. Und das hatte vorher Jürgen Dolase gemacht und Thomas Ruhl fand Jürgen Dolase nicht mehr gut und hat gesagt, den kann man da nicht mehr hinstellen und hat mich hingestellt. Also das heißt, wie soll man sagen, ich wusste das eigentlich, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Und so richtig beachtet hat er mich dann immer. Dann war er einmal da im Frankness in Nürnberg und hat das Frankness bewertet. Und ich weiß auch noch, da drin hat er geschrieben, dass unser Ceviche, also es war so schön, so toll, von einer Klarheit, wie er es nur bei Ducasse in Paris gegessen hat, im Spoon, glaube ich. Okay. Wo ich mir gedacht habe, jetzt ist es die Frage, bin ich wichtig oder ist er wieder wichtig? Weil das ist der Vergleich hinkt von hinten bis vorn. Er wollte eigentlich nur sagen, ich kenne Ducasse und weiß, wo ich da bin. Und habe mir gedacht, ist in Ordnung. Habe mich darüber gefreut, habe auch Danke gesagt, aber wie soll man sagen, es hat mich nie in meinem Leben ein Gast auf daraufhin angesprochen. Schade drum, aber wir haben uns auf alle Fälle gefreut. Und jetzt kam Aura und Anima Buch. Muss wirklich gestehen, Jürgen Dolase und lieber Gregor, da wolltest du ja darauf hin, hat unser Buch zu 20% das Buch zerrissen, zu 80% mich als Plagiat-Drecksau hingestellt. Der
ja, kopiert, die Kritik hat große Wellen geschlagen.
Ja, sehr kopiert, große, abgeschaut, Und ich glaube, auf seiner Seite haben es irgendwie 138 Leute oder so gesehen. Und natürlich ein paar Kollegen. Ansonsten, ich habe es ja gar nicht gelesen, wurde ich informiert. Ich solle mir keine Gedanken machen, das ist ein Mann, der aus der Zeit gefallen ist und der jetzt um Aufmerksamkeit buhlt, weiß ich nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Aber eins weiß ich, hätte er unser Buch gelobt, hätte ich mich hinterfragt, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Muss ich wirklich sagen. Der hatte 18 Monate, der Gastronomie den größten Gefallen getan, den es gab. Als er damals losgelegt hat, war ich der größte Fan von ihm, außer dass ich in Hundebücher Poesiealbum reinschreibe. Entschuldigung bitte. Also das ist, ich bin doch wirklich, was fällt jemandem ein, mir ein Poesiealbum für einen Hund zu geben? Also jetzt mal ganz ernsthaft. Nirgends auf der Welt, nirgends auf der Welt gibt es eine Branche, die für einen Drecksköder, der noch vom Porzellanteller frisst, noch reinschreibt, vieler lieber Hund, schön, dass du bei uns warst. Und das möchte ich genauso in dieser absoluten Deutlichkeit sagen. Ja. Weil jeder, der da reingeschrieben hat, hat wirklich, muss man sagen, wo sind deine Eier? Kann man da nur reinschreiben.
Gut, dann piep ich den Namen Müller, piep ich dann im...
Alle. Naja, letztendlich haben sie alle reingeschrieben. Sie haben
jetzt
alle
haben
reingeschrieben. Sie haben alle, nee, sie haben alle reingeschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, das ist genau der Punkt, warum unsere Branche manchmal wie Deppen darüber kommt, weil da reinzuschreiben ist der Kniefall, ja, zu sagen, ja, hoffentlich schreibt da schön, schreibt da irgendwas rein. Was ist los mit uns? Ehrlich, ehrlich, ohne Wahn. Aber er hat damals was ganz Geiles gemacht. Er war der erste große Kritiker, der es geschafft hat, dass alle Kritiker jetzt plötzlich beweisen müssen, warum sie die Meinung sind. Weil er dann schon geschrieben hat, ja, also wenn du die Taube isst und so lang kaust, manchmal war es ein bisschen drüber, dann wurde sie etwas trocken, aber die Soße hat mit der Säure das wieder eingeholt, das Erdige da weggenommen. Und das hat er so gut geschrieben wie keiner vorher. Mhm. Und damit hat er echt was losgetreten. Und jetzt muss man aufpassen, es gibt den sogenannten Moment, wenn du denkst, du bist größer als der Club.
Ja, genau.
Ja, und wenn du denkst, du bist größer wie der Club, dann wird's komisch. Und ich würde niemals in meinem Leben, und das hat er wurde ja gebeten von anderen Kochkollegen, die gesagt haben, kannst du mal zu mir kommen, ich möchte eine neue Speisenkarte schreiben. Und dann haben die 30, 40 Gerichte für ihn gekocht und er hat dann entschieden, was auf die Speisenkarte kommt.
Ach du Scheiße.
Und dann muss man sich überlegen, wer ist jetzt wer?
Ja.
Und da bin ich, und das geht natürlich auch. Es geht nicht, muss man aufpassen, was passiert mit deiner Psyche, wenn du so eingeladen wirst. Mhm. Und jetzt muss man sich überlegen, wo ist der psychische Schaden als erstes entstanden? In der Branche, beim, wie soll man sagen, sich plötzlich machtberauschten Kritiker? Ich weiß es nicht. Aber es ist ein großes Miteinander und das ist schon auch, da muss man schon aufpassen. Das ist ja in vielen Branchen so. Das kann ich jetzt nicht nur die Gastronomie rausnehmen. Ich glaube, Musikbranche hat gewisse Ähnlichkeiten wahrscheinlich auch.
Die Medienbranche auch.
Ja, ist so. Aber genau da ist so ein bisschen der Punkt. Ich meine, der Kritiker ist einer der wichtigsten Persönlichkeiten, die wir haben, die ich sehr schätze. Aber ich lasse mich nicht machtmissbrauchmäßig, wie soll man sagen, in die Ecke stellen. Das möchte ich nicht.
Ja. Ja. Gut, Alexander, jetzt
schönes
haben wir dann doch sehr lange über dem Aufmerksamkeit geschenkt, dem wir eigentlich schön. Gar nicht
ja,
so viel Aufmerksamkeit
nein, aber
schenken
nee, aber,
wollten.
Nee, dürfen wir schon. Ich meine, ich war schon dafür, kann schon sein, dass ich da schon wieder eine Tür kriege dafür. Aber was soll ich machen? Es ist die Wahrheit. Es ist vielleicht meine Wahrheit. Und damit habe ich natürlich den ein oder anderen falschen Blick auch. Das ist nicht die Gesamtwahrheit, aber mein Blick darf mein Blick sein. Und ich möchte mich für alle Übertretungen, wo sich jemand im Herz oder Seele angegriffen fühlt, natürlich auch entschuldigen. Das wollte ich sicher nicht. Aber wenn es reizt zum drüber nachdenken, dann wäre ich dankbar.
Gut, sehr gut. In diesem Sinne, Alexander, sehr vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Oder Patrick, brennt dir noch was
nein.
auf der Seele? Auf den
nein.
Gut?
Ich fand, ja, Patrick hat jetzt ich kenne das, ich, nein, ich kenne, lustigerweise kenne ich das Poesiealbum.
Hast du es mal gesehen, ja?
Ich habe Fotos daraus gesehen. Ich habe diejenigen, die reingeschrieben haben, haben Fotos gemacht aus diesem Buch, was er, glaube ich, gar nicht weiß, dass die noch Fotos gemacht haben. Und diese Fotos habe ich gesehen. Und das ist schon echt krass, was deine Kollegen da reingeschrieben haben.
Ja, danke schön.
Das ist Wahnsinn.
Ich weiß nicht mehr, wie der Hund hieß, aber zu sagen, schön, dass du da warst und ich hoffe, dir hat die Gänseleberpastete geschmeckt. Also so.
Der
ich
hat wirklich Gänseleberpastete gefressen oder was?
Der hat das alles bekommen. Der hat das alles. Okay. Der hat ein Schälchen hingestellt bekommen. Der hat auch Filet und so.
Das ist doch furchtbar.
Also tut mir leid, das ist eine Hybris und eine Ironie des Lebens. Wenn irgendjemand sagt, wo sind die Irrmomente der Spitzengastronomie oder auch des Hundehalters oder Katzenhalters, dann könnte man sagen, da ist vielleicht gerade was dabei. Und wenn jemand wirklich seinen Hund mit so einer gastronomischen Leistung gefüttert hat, möchte ich mich doch von dem nicht adeln lassen.
Ja.
Das soll mein Lieber sein.
So,
So. Gut, aber es ist auch kein Bashing. Nein. Das möchte ich auch nicht machen. Es ist mein Leben.
Ganz alles Gute für dich, für dein Buch, für dein Leben.
Vielen Dank.
Das war ein sehr spaßiges Interview.
Ja, und immer Probleme mit den Kritikern.
Oder? Aber ja. Das kann ich sagen, das dürfen wir ja sagen. Wir haben ja, glaube ich, Leckerdolase. Also ich sage immer lecker, das mag er ja nicht, wenn ein Gericht, darf man nicht sagen, das mal lecker, das mag der gar nicht. Deswegen nenne ich den einfach mal Leckerdolase. Ja. Hat ja auf unsere E-Mails bis heute, und es waren derer viele, noch nicht einmal reagiert. Also da kam ja noch nicht mal eine Antwort. Und der Verlag selber, er hat ja noch ein Buch rausgebracht. Haben wir ja den Verlag gebeten, Sie mögen da mal irgendwie intervenieren, dass wir vielleicht ein Gespräch, nein, auch das nicht.
Ja.
Also von daher, Grüße gehen raus an Leckerdolase.
An Herrn Dolase.
Bleib wie du bist, bist ein Riesentyp.
Ja.
Gruß auch an den Fifi.
Ja, an den Hund, der wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr unter uns bleibt.
Nee. Nein. Na, vielleicht ist ein neuer da.
Ja,
weißt du es?
Ja, weiß ich nicht.
Weißt du nicht.
Nein, ist auch egal.
Ja, also Leckerdolase.
Genau.
Ja. Gut, apropos Leckerdolase, was machst du denn Leckeres heute?
Heute? Das weiß ich noch nicht. Heute, ich habe keinen Plan, was ich heute mache. Ich heute irgendwas wurschtig zusammen. Ich habe keinen Plan für heute. Weißt du schon, was du heute machst?
Ich gehe zum Thailänder.
Zum Thailänder? Mhm. Okay, Schafenstraße oder wo?
Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage und wie ich es sage.
Ja.
Ein Curry und Ente wahrscheinlich.
Okay, sehr schön. Wo gehst du hin?
Schafenstraße.
Schafenstraße, okay.
Das der ist Klassiker so. In Köln?
Das natürlich, ist, der war früher Thai-Haus umgezogen.
Also wenn Thai in Köln, dann ist das ja, glaube ich, gesetzt.
Ne? Gibt viele schöne, aber der ist auch gut.
Aber der ist auch gut.
Genau.
Ja, dann wünsche ich dir einen zauberhaften Abend.
Wünsche ich dir auch.
Ne? Treib's nicht so doll.
Nein.
Du weißt, pass auf dich auf. Ne?
Natürlich, du auch. Ne?
Bleib stabil. Dann würde ich sagen, bleib stabil. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder.
Ja,
oder?
Das war's für dieses Mal,
ich
oder?
Finde auch.
Ne? Alles
Gute. Alle Links zur Folge.
Die Links waren's, ne?
Die Links.
Die Links waren.
Findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da so auch ein paar Rezepte aus den Büchern und Fotos, wie wir gekocht haben. Wie gesagt, wenn ihr von Anima und Negra gekocht
warum
habt.
Warum kannst du euch diesen Aura und Anima...
Aura
warum,
und Anima.
Warum kannst du
ich muss immer an Anima Negra, das ist ein spanischer Wein aus Mallorca. So. An 1, an 2, an 2, so. An 1.
Ja, ja.
So, also auf Insta und Facebook und TikTok findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Ja, absolut.
Geht mit uns in Kontakt.
Ja,
und wir bleiben oder ihr bleibt bitte alle lecker.
Ja, und stabil.
So, ne? Genau. Ja, dann war's das für euch.
Schwingende Hut,
Hände in der Tasche, Lümmel, Rost, Bonanza. Ist bald jetzt. Soweit. Dann was? Ist wird
Karneval,
dann,
ne? Ja.
Wollen wir reinlassen?
Herrlich.
Herrlich, ja.
Es ist schon noch
wird wieder gebützt.
Ja,
gebützt wird da.
Stippe Fötchen, mach mal.
So,
alles.
Stippe Fötchen.